Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Hört mir zu. Ich, Timo, das Geißlein der Karpaten, das Leiden von Danny.
So.
Befehle euch.
Das hier zu hören. Zu. Ja. Sehr gut. Das ist ja mal eine Begrüßung.
Ja. Ja. Und auch beim dritten Mal immer noch der Knaller, oder?
Wieso beim
Weil beim ersten Mal haben wir ja, das war ja im Vorgespräch, und beim zweiten Mal hast du eben vergessen aufzunehmen.
Oh, dass du das auch gleich hier noch den Zuhörern
verraten musst. Ja, das muss ich ja natürlich.
Wie stehe ich denn jetzt da?
Was soll ich denn jetzt tun?
Wie stehe ich denn jetzt da, Werner? Hier, nichts ist gemacht, ne? Hast du die Gasbuddel angeschlossen?
Ja. Komm, wir gehen rüber zu den Maurers. Die geben einen aus.
Mama, schlaft ihr da oben? Ach so, ich hatte ja noch was vor.
Wieso fresst ihr meine Kohlen? Willkommen, meine Damen und Herren, im Werner-Podcast.
Hallo, Beinhard wie ein Orge.
Im Popkultur-Podcast. Podcast.
Bei Pop Culture Radio,
der Podcast. Richtig. Letztes Mal ging es um Stranger Things und Batman und
so weiter. Und heute geht es um Werner und um kaputte Moderatoren.
Ja. So ist es. So ist es. Denn kaputter als uns, das gibt es gar nicht.
Ist jedenfalls schwierig zu finden, ja.
Das ist richtig. Hallo Danny, wie geht es dir heute?
Hallo Timo, mir geht es sehr gut. Wie geht's dir?
Ich bin ein wenig müde und kämpfe gegen ein tiefes, dunkles Loch, in dem ich stecke. Ja, natürlich. Wie immer am Anfang. Und ich versuche mich im Rahmen der nächsten 2,5 Stunden, prognostiziere ich jetzt einfach mal, hier wieder rauszureden aus diesem Loch. Vielleicht ziehst du mich ein wenig mit.
Warte, ich reich dir die Hand. Du musst auch zugreifen.
Das ist so hell hier. Ich will wieder ins Loch.
Okay, warte, ich schubse dich. Ich glaube, wir sollten demnächst aus unserem Podcast ein Hörspiel machen.
Ist das so?
Ja.
Auf geht's. Gut. Ja, was...
was gibt's denn? Ich find's immer schön, wenn ich mal, wenn mal das Gespräch auf meinen Podcast kommt und ich gefragt werde, ach, was machst du für einen Podcast? Nächstes Mal sage ich, setz uns da hin, dann reden wir Blödsinn so.
Querbeet.
Querbeet. Eigentlich nichts Spezielles, da ist eigentlich so.
Das ist ein Gartenbau-Anbau-Podcast, Querbeet. Ich hatte mich so gefreut, weil wir die letzten Podcast-Folgen immer abends aufgenommen haben. Und abends bin ich immer müde. Und habe ich gedacht, boah, war das früher immer schön, da, als ich zur Hochform aufgelaufen bin morgens. Ich noch fit war und frisch ausgeschlafen und so. Und ja, jetzt ist es soweit, ist auch wieder nicht anders.
Ja, es war schön früher, ne? Als man noch so ein bisschen Bock hatte. Inzwischen, ey, mein Gott, wir sind jetzt bei 19 Folgen, ne? Also
eigentlich ich hab voll Bock.
Aber jetzt mal im Ernst, eigentlich können wir doch auch Schluss machen. Ich meine, was willst du über ein Thema wie Ghostbusters so viel erzählen, oder?
Ghostbusters! Entschuldige. Du hast den richtigen Button gepusht.
Ich weiß.
Hey, lustige Geschichte. Ich war gestern in Frankenfurten.
So.
Und ich hätte in den Comicladen gehen können, um mir mein Transformers Ghostbusters Crossover Comic Nummer 1 abzuholen. Ich habe es aber nicht gemacht und weiß warum.
Warum?
Weil ich keine Lust habe auf dieses Crossover.
Ich habe es gelesen, das erste Heft.
Hast du? Hast du?
Ja.
Und?
Soll ich offen sein oder Promo-Gerede?
Das ist ja kein Werbe. Das ist ja, also wir sprechen uns natürlich manchmal für Produkte aus, aber das ist unsere persönliche Meinung und keine Werbung.
Super, dann sage ich jetzt, es war der letzte Scheiß.
Nein, Quatsch. Ernsthaft?
Nein, nein, überhaupt nicht. Ich fand es viel besser, als ich erwartet habe, muss ich echt sagen. Also ich kenne ja die Transformers noch von früher als Kind. Ich habe ja auch so ein paar Spielzeuge davon gehabt und die Trickserie geguckt,
Ja.
aber war dann nie so richtig Fan von. Und als dann die Meldung kam, Crossover mit Ghostbusters, dachte ich so, Ja. Da es ja aber von unserem liebsten Kreativteam, nämlich von Eric Burnham und Dan Schöning gezeichnet und geschrieben wurde, habe ich mal gedacht, gut, schlage ich doch zu. Und wie gesagt, also vom ersten Heft war ich positiv überrascht.
Ja, okay, ich hole mir das dann und wenn keine sprechenden Autos vorkommen, bin ich auch positiv überrascht. Ich hab tatsächlich heute, es gibt so eine Gruppe bei Friendbook oder wie diese Seite heißt.
Im Fressebuch.
Eher richtig. Da gibt es so eine Gruppe speziell für die Freunde dieser Comic-Reihe, wo auch der Herr Burnham aktiv ist und ab und zu
Richtig.
mal was schreibt, ja. Und ich habe das, irgendjemand hat was geschrieben von wegen, ja, die ganzen Crossover sind schön und gut, aber wir haben das jetzt seit 2 Jahren und ich hätte gern mal wieder eine richtige Geschichte. Und dann war der Herr Burnham direkt unten drunter, hat gemeint, ja, Herr Walz, wie sieht es aus? Das ist der Chief Editor oder so, der nochmal über ihm steht. Und der hat irgendwie, ja, nicht wirklich richtig ernst darauf reagiert. Er hat irgendwie gesagt, ja, ich mache noch ein Crossover mit mit irgendwelchen kleinen Rotzbelgern. Ich weiß es nicht. Ich krieg's nicht mehr zusammen, will auch keinen Unsinn erzählen. Ich habe da nochmal unten drunter geschrieben, ja, ich sehe das hier, wie der Mann ganz oben, der das ursprüngliche Posting verfasst hat, weil mir halt International so gut gefallen hat. Die Geschichte,
Ja,
die
die beste bisher.
International-Reihe. Ja, das zählt für mich zu den besten Ghostbusters-Comics mitunter. Ich finde es sogar tatsächlich das Beste.
Finde ich auch, ja.
Und ich vermisse das, weil ich da halt sehen kann, was dieses Kreativteam, das ja wirklich toll ist, leisten kann, wenn es gelassen wird. Und ich habe halt auch direkt drunter geschrieben, ich verstehe das schon von einem Marketing-Standpunkt. Ich meine, du greifst da dann natürlich dann noch ein Franchise oder die anderen Fans aus dem anderen Lager mit ab.
Ja,
Klar,
klar.
aber it's not my Ghostbusters halt. Weil ich.
It's not my Ghostbusters.
Not my Ghostbusters. Nee, weil ich mache ja immer das Ghostbusters, wenn's bodenständig ist. Ja, und natürlich, klar, es gibt Geister und Weltbedrohungen und Ungeheuer im Schrank und so, aber das wirkt für mich nur deswegen so, weil die Ghostbusters-Welt so down to earth ist. Haben wir ja oft genug drüber geredet. Und das beißt sich für mich mit kloppenden LKWs. Das sehe ich irgendwie nicht. Also das ist für mich so ein Fanservice, der kann irgendwie auch mal alle 5 oder 10 Jahre kommen. Aber wir haben den jetzt 2 Jahre hintereinander gehabt. Nur Crossover immer.
Ja, ich verstehe das auch. Also, mir geht das genauso. Ich finde es auch ein bisschen viel und die letzten Sachen hätte ich teilweise auch gar nicht gebraucht, obwohl ich tatsächlich das zweite Turtles kreuzüber noch mal ganz cool fand und sogar einen Ticken besser als das
Das
erste, weil
Kreuzüber.
ja. Ich dachte, ich deutsche das mal ein. Weil da ein bisschen mehr passierte in der Story, als halt nur dieses, die Charaktere lernen sich kennen und dann gibt es halt diese Bedrohung, sondern da steckt ein bisschen mehr drin und ich fand das hatte ein bisschen mehr Tiefe. Und auch
Ja.
Ghostbusters 101 hat mir noch ganz gut gefallen, wobei ich da auch schon gemerkt habe, irgendwie so storymäßig passiert da nicht viel. Und ich finde auch, langsam reicht es ein bisschen, diesen ganzen Crossover-Geschichten. Also wie gesagt, ich fand jetzt das neue Heft, das war besser, als ich es erwartet habe. Ist jetzt natürlich das erste Heft, die Story fängt jetzt erst an. Deswegen kann man da noch nicht so viel zu sagen, aber ich fand den Einstieg schon mal sehr schön gemacht und wie gesagt, also grundsätzlich weniger stumpf, als ich das erwartet hätte.
Okay. Also bei 101, mal kurz erklärenderweise dazu sagen, das ist ja das Crossover, die alten mit den Reboot Ghostbusters. Da war ich halt, na, habe ich noch mal ein Auge zugerückt. Das ist so ähnlich wie das Crossover mit den Real Ghostbusters. Weil das ist halt Ghostbusters intern halt irgendwie Sachen zusammengebracht hat. Natürlich sind es auch, ich sag mal, nur Crossover, aber da war ich ein bisschen gütiger. Aber insgesamt, ich meine, ja, Ich weiß nicht, es ist halt vom Ablauf immer ähnlich. Ich habe ja das Transformers jetzt auch noch nicht gelesen, aber gewöhnlich ist es ja so, dass zwei Lager aufeinandertreffen, dann gibt es erstmal ein Missverständnis, dann raufen die sich irgendwie zusammen, weil es eine größere Bedrohung gibt und das war's dann.
Also ich muss sagen, die Art, wie sie diesen neuen Transformer Ectotron eingebaut haben, finde ich schön gemacht. Also das fand ich gut geschrieben.
Ist es ein toter Transformer, der Besitz ergreift von Ecto 1?
Nee, tot ist er nicht.
Okay. Aber.
Okay.
Ja, ich.
Mehr sage ich nicht.
Das ist halt schwierig, keine Ahnung. Ich mag auch diese Ektotron-Idee nicht so wirklich. Finde ich doof.
Ja, das ist für mich so. Finde ich es okay.
Nee, ich das hat immer so dieses, ja, ist ja nur Comic, aber Comic kann ja auch richtig geil sein. Also reicht mir das dann nicht, weißt du? Und ich weiß halt, das ist dazu da, um das Toy halt zu verkaufen, was es ja auch gibt dazu. Aber na gut, vielleicht irre ich mich und es ist gut geschrieben. Also ich bin ja auch ganz froh, dass ich in den letzten Podcasts auch ab und zu mal was habe, wo ich motzen kann. Weil echt? So die ersten Folgen, das war ja immer nur, da haben sich sicher die Leute gedacht, boah, weißt du, was ein Fan-Nerd, der findet alles geil. Jetzt sind wir halt auch mal so ein bisschen bei den abseitigeren Dingen angekommen. Wenn wir dann über sowas reden oder über die Diamond Select Figuren. Und dann. Ich finde es ganz wichtig, in einem Fan-Podcast oder generell, wenn Fans untereinander reden, dass halt wirklich da halt auch differenziert wird. Ich finde, das ist das Schöne, der Unterschied zwischen Kindern, die sich für irgendwas begeistern, und Erwachsenen, die irgendwie differenzieren können und die durchaus halt irgendwie einen Sense dafür haben, okay, das da ist vielleicht nicht so doll, wie ich mir das vorstelle. Das muss man dann auch sagen.
Ja klar, man muss ja auch mal Kritik üben dürfen. Und gerade bei Dingen, die einem ja auch irgendwie am Herzen liegen, ist das ja auch normal, dass es da Sachen gibt, die einem nicht gefallen. Und das kann man ja ruhig mal kundtun. Und für uns als Fan-Podcast ist es ja auch wichtig, dass wir nicht alles nur hier abfeiern und toll finden.
Ja. Nochmal muss ich vielleicht auch sagen, das habe ich ja letztes Mal schon bei den Figuren gesagt, als ich mich da ausgelassen hatte. Ich freue mich natürlich für jeden, der da Spaß dran hat. Und ich habe auch prinzipiell nichts dagegen. Das Einzige, was ich halt schade finde, ist, dass diese Crossover-Comics die normalen so komplett abgelöst haben. Wenn das irgendwas wäre, das so parallel ab und zu mal passieren würde, hervorragend, schön, ja, dann meinetwegen haut mir Crossover raus. Aber, ja. Aber dass wir halt nur noch diese Geschichten haben, ist schade.
Ja, das mal sehen, ist
ob Herr Burnham oder der Herr Walz, sein Chef, darauf reagieren. Was ist das?
Ich finde es schön, wie wir uns die ganze Zeit hier so ins Wort fallen.
Ich bin still.
Nee, alles gut.
Ja, aber du wolltest gerade was sagen. Los, hau raus jetzt.
Ja, ist gut. Hetz mich nicht.
Ich
hetze dich. Das ist aber auch, glaube ich, momentan diese Jubiläumsphase. Ich meine, wir haben das Jubiläum von dem Verlag selber, von IDW, 20 Jahre, dann haben wir 35 Jahre Ghostbusters, dann haben wir 35 Jahre Transformers. Also das prallt alles so aufeinander und der Verlag versucht gerade, das alles irgendwie mitzunehmen. Und das war halt naheliegend, das zu machen. Also ich hätte es trotzdem nicht erwartet, dass das umgesetzt wird, weil ich auch immer fand, das ist was, wo ich finde, das passt nicht zusammen. Aber mal gucken, wie die Story dann noch weiter verläuft. Also bisher, wie gesagt, das Heft Nummer 1 fand ich dann doch ganz schön gemacht.
Es ist natürlich schwierig auch zu argumentieren, wenn man halt wahrnimmt, dass viele andere das halt anders sehen. Ja? Es ist unglaublich, das wird ja so gefeiert, also nicht nur die Comics, sondern auch eben dieses Spielzeug. Der Ectotron und ich glaube, da kam da jetzt auch noch ein Optimus Prime Ghostbuster
Toy raus. Ja, der ist jetzt vorbestellbar. Da kannst du sogar den Ectotron reinpacken.
Okay. Mhm. Ja, dann packt mal euren Ectotron in den Optimus Prime rein.
Oh, oder?
Mhm.
Ja, du holst den ja bestimmt, oder?
Nein. Nein, also das ist auch wirklich was, wo ich sage, da lasse ich mich drüber aus, aber dann kaufe ich es mir auch nicht.
Ja.
Wie gesagt, zu anderen Sachen.
Ja, ich hätte nämlich schon fast gedacht, du meckerst und dann wird auch das gekauft. Ist ja bei dir manchmal, ne?
Kommt ich das ja letztens, vor. Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich mir diese Diamond Set Ghostbusters, diese geisterhaften Doppelgänger holen werde, obwohl ich was auszusetzen habe, ordentlich. Das ist, habe ich mir ja mittlerweile wieder anders überlegt. Tatsächlich, weil ich festgestellt habe, das sind so Comic-Con-Exclusives. Und die sind natürlich nicht für den regulären Handel und die sind dann auch schwieriger zu bekommen und sind dann auch teurer, wenn man sie bekommen will. Und das ist es mir dann doch nicht wert.
Und die sind ja anscheinend auch GameStop-exklusiv dann doch zusätzlich, oder? Ich meine, auf der Verpackung so einen GameStop-Sticker gesehen zu haben.
Ich glaube, die sind erst Comic-Con, also San Diego Comic-Con exklusiv. Und dann im Nachhinein gibt's die dann bei GameStop, aber nur dann halt, also nur bei denen.
Okay.
So ist das. Ja. Aber nee, weiß ich nicht. Also dieses limitierte exklusive Zeug, weiß ich nicht. Das sind so Sachen, diese Figürchen, wenn sie dann irgendwie mal ausliegen für günstig im Comicladen, günstig in Anführungsstrichen, dann kann man sie mal mitnehmen. Aber ich wäre jetzt da nicht so Toy-Hunting-mäßig hinterher bei diesen Sachen. So doll finde ich sie nicht. Ich find's ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Also Neid ist ja kein schöner Zug, aber ich habe mir halt ein paar Review-Videos angeguckt und diese ganzen Influencer, sagt man ja, also die ganzen Ghostbusters-Seiten und die größeren US-Seiten und diejenigen, die Spielzeuge generell halt groß vorstellen, die kriegen das halt alles umsonst ins Haus. So, stellt mal vor, ja. Da sage ich mir dann auch, nachher umsonst würde ich sie auch nehmen.
Wer würde das nicht, Timo?
Ja, aber mir würde es ja eh niemand schicken, weil meine Meinung ist ja böse.
Ja, ich glaube, das hast du dir mit unserem Podcast auch gehörig versaut, mein Lieber.
Ja, wahrscheinlich. Nee, ich habe überhaupt kein Problem, ich mache gerne Werbung, aber ich muss mich dann mit dem Produkt auch identifizieren können, so wie das zum Beispiel bei Playmobil ist.
So ist es.
Ja.
Unbezahlte Werbung. Oder mit Masco.
Richtig.
Oder Blitzway.
Richtig.
Oder Trendmasters.
Stille. Jetzt stand ich auf einmal in der Ecke mit dem Rücken zur Wand und ich wusste nicht, wohin.
Trendmasters. Super Qualität.
Die Trendmasters, man muss das ja immer dazu sagen, das sind halt die Extreme Ghostbusters, die rausgebracht haben.
Ja.
Die Figuren finde ich auch tatsächlich qualitativ nicht gut. Aber das ist halt wirklich schon was, das war halt damals in dieser Wüste, in dieser Geisterjäger-Wüstenzeit, da gab es nichts anderes. Mittlerweile verbinde ich schon wieder so sentimentale Erinnerungen und Gefühle damit. Deswegen finde ich die Toyline auch wieder neu gut.
Das sind ja auch noch Actionfiguren, also halt Spielzeugfiguren gewesen. Das sieht man ja halt auch, ne? Klein und bunt und sehen cool aus.
Aber die haben auch schon nichts mehr ausgehalten.
Das ist ja, das weiß ich nicht. Ich habe sie ja zum Glück nur im Schrank stehen und bewege sie nur ab und zu mal.
Ja, wenn man überlegt, der Extreme Ghostbusters Ecto 1, den ich damals hatte, den habe ich ausgepackt und dann stand der auch nur im Schrank. Und der ist im Schrank stehend schwacher geworden. Ja, und dann fielen dann irgendwelche Sachen ab und ich habe nie damit gespielt.
Ach, je.
Ja. Oder dass er halt die Logo-Patches auf den Oberarm nicht drauf gedruckt haben, sondern das sind so Aufkleber.
Oh, das finde ich auch schlimm.
Ja. Ja, und das fällt halt auch ab mit der Zeit und solche Sachen halt. Aber es ist nicht schlimm, ich mag die Toyline trotzdem total gerne. Also es gibt halt so, ja, es ist halt auch immer noch mal was Persönliches. Auf der einen Seite gibt's Sachen, ja, wo man sagt, das taucht echt nichts und das ist doof und ich mag das nicht.
Das ist doof, ich mag das nicht.
Und dann gibt's halt auch Sachen, die verbindet man dann nochmal persönlich mit irgendwelchen Erinnerungen oder so und dann ist man da nicht so kritisch. Ich weiß halt auch nicht, ob ich die Diamond Select Figuren so schlimm finden würde, wenn das jetzt in so einer Wüstenzeit wäre, wo es sonst nichts gäbe. Da wird man vielleicht großzügiger sein und sagen, naja, aber es sind keine guten Figuren, aber es sind die besten Ghostbusters-Figuren, die wir haben.
Ja, wahrscheinlich würde man das dann so sehen. Ja. Aber ja. Wir werden es nie erfahren.
Nee, wir werden es nie erfahren. Hast du neue Funkos?
Nö.
Nee?
Nee, mein Slimer ist wohl in Deutschland beim Zoll gelandet, aber ist ja noch nicht angekommen.
Die schreiben jetzt erstmal eine saftige Rechnung.
Ja, das kann sein.
Das ist, ich war gestern im GameStop und habe mir meinen Scary Library Ghost geholt, den ich mit am coolsten finde.
Ja, der ist wirklich schick.
Ja, weil von dem habe ich halt sonst keine Figurenvariation. Den finde ich cool. Da habe ich mich gefreut und ich habe den normalen Slimer gefunden für einen Zehner im Angebot. Den habe ich dann auch noch mitgenommen. Jetzt habe ich die sechs Hauptfiguren, die kleinen, habe ich jetzt alle da. Und ich habe mir dann diesen durchsichtigen Slimer, den du bestellt hast, den habe ich mir gestern im Video angeguckt. Und es ist ja tatsächlich so, ich mag ja eigentlich dieses halbdurchsichtige Toy-Zeug nicht so, aber der Slimer sieht tatsächlich gut geil aus.
Der ist cool, ja. Ja, ja, zumal das dieses Transparente bei ihm am Körper total zu diesem runtertropfenden Schleim und der Base halt passt. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Also den fand ich auch echt cool.
Er sieht nicht billig aus, das ist das Gute daran.
Genau.
Und dann war ich ein bisschen im eBay gucken und so, und ich habe aber keine guten Angebote gefunden. Das ist ja so teuer. Also entweder ist die Figur an sich teuer oder sie ist günstig aus den USA und du bezahlst 30 Euro Versand. Also.
Für den transluzenten Slimer.
Richtig, richtig.
Ja, das stimmt. Ich hatte noch Glück, dass ich noch zum guten Preis bekommen habe.
Okay. Nee, dann, also, da habe ich vergeblich gesucht. Da war ich ein bisschen traurig.
Oh.
Ja.
Ich schicke dir ein Foto von Mann.
Oh, wie schön. Nee, brauche ich nicht.
Ja, dann nicht. Ach Gott, das geht ja wieder los hier.
Ich mag aber auch den normalen.
Ja, der ist auch schön.
Findest du auch?
Kann man sich auch hinstellen, ja. Wenn man den Transluzenten irgendwo bekommt, dann kann man sich auch den normalen hinstellen.
Ach Gott. Ja.
Ich frage mich, wann die ersten Leute schreiben, mir geht das total auf den Sack, dass ihr immer nur über Figuren spricht.
Aber das machen wir doch gar nicht. Das ist nur immer so ein Vorgespräch, wenn wir über neu gekauftes Zeug
reden. Aber ich glaube, wir haben bisher wirklich in jeder Folge zu Beginn immer über unsere Figurenkäufe gesprochen. Das finde ich schon witzig. Seit Folge Nummer 2 zumindest.
Das mag sein. Ja, dann ist doch jetzt mal die Frage in die Runde und diesmal sogar ganz ernst. Ist euch das zu viel? Interessiert euch das überhaupt nicht, wenn wir uns neue Sachen kaufen und dann darüber reden? Dann lasst uns das wissen.
Schreibt es in die Kommentare.
Den Satz wollte ich jetzt bewusst umgehen, aber...
Das ist mir egal.
Da war er.
Der gehört dazu. Weißt du, die Leute brauchen nur auch was, an dem sie sich festhalten können. Und wenn wir hier unsere gewohnten Catchphrases nicht bringen, dann sind die Leute traurig.
Ich dachte, das hat was so von diesem Fan-Stammtisch-Talk irgendwie, weil man sich zusammensetzt und dann erzählt, hey, das habe ich mir Neues gekauft und das habe ich liegen lassen. Und
aber ist das nicht genau das, was wir machen mit dem Podcast?
Ja, deswegen ja.
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 Wir sind doch quasi hier so ein Ghostbuster-Stammtisch.
Ja, so soll es ja auch sein. Und deswegen ist das okay, denke ich mal, hoffe ich. Also wie gesagt, schreibt es uns in die Kommentare, wenn nicht.
So ist es.
Scary Library Ghost. Den Marshmallow, der ist schwierig zu bekommen. Also der alte ist schwer und der neue auch.
Ja, das ist wirklich so. Auch da habe ich wieder Glück gehabt. Ich finde den neuen aber auch, ich meine, der ist ja auch recht groß, aber der ist echt ganz schön teuer.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie teuer der ist.
Also ich habe ihn für 50 gesehen zuletzt.
Es gab wohl mal einen Star Wars Pop-Pork.
Ein Pop-Pork?
Ja, und er ist halt auch diese Größe, dieses Oversize-Ding. Und der war auch exklusiv und irgendwann ist er trotzdem allen GameStops auch in Deutschland aufgetaucht. Vielleicht passiert das mit dem Marshmallow-Mann auch.
Möglich, ja.
Und dann kostet er nämlich nur noch 40 Euro oder so.
Na dann.
Na, ist ja geschenkt.
Mir reicht mein getoasteter Stay Puft.
Ja, es ist auch wirklich so. Ich habe auch schon viele Stay Puft-Figürchen mittlerweile. und auch schönere.
Ich bin auch inzwischen an dem Punkt, wo ich in meinem Schrank nicht mehr so wahnsinnig viel Platz dafür habe.
Okay. An dem Punkt war ich auch, das war 2003, 2004, ich weiß es nicht mehr. Und dann habe ich weitergekauft.
Und dann habe ich weitergekauft. Super, Timo. Danke für den Tipp. Dann mache ich das auch.
Oh Gott. Ach Gott.
Ich finde das mal schön, wenn ich so Lebensweisheiten von dir mitbekomme.
Ja, ich finde das auch schön. Also bei mir geht's ja noch. Hat ja keine Messi-Ausmaße angehört. Kennst du Pixel Dan?
Sagt mir irgendwie was, der Name, ja.
Also Pixel Dan ist halt so einer, der stellt Figuren schon seit 10 Jahren auf seinem YouTube-Kanal vor. Mhm. Der kauft sich irgendwie alles, überwiegend halt Masters-Zeug, aber auch mitunter Ghostbusters und eigentlich alles andere auch. Und der hat jahrelang hat er so Roomtouren auch gemacht, so Videos, das ist mein Toy Room und ich habe wieder was umgestellt und bla bla bla. Und dann irgendwann fiel das weg. Und vor 2 Jahren hat er ein neues Video online gestellt, neues Roomtour-Video. Das habe ich mir gestern nochmal angeguckt, deswegen denke ich da gerade dran. Und da meint er, ja, ich habe das jetzt eine ganze Weile nicht mehr gemacht, weil ehrlich gesagt, ich fühle mich in meinem Toy Room nicht mehr wohl. Denn er ist so voll, dass ich komme halt zu nichts. Ich muss arbeiten gehen, ich habe eine Familie und ich bin eigentlich nur hier unten, wenn ich meine Videos mache und ich fühle mich hier nicht mehr wohl, weil ich nicht mehr weiß, wohin mit meinem Zeug. Und ich mache jetzt dieses Video als psychologische Maßnahme, damit ihr mir vielleicht sagt, räum mal auf. Und dann geht er da wirklich durch und der Boden ist halt vollgestellt und er kommt kaum durch und alles, die Wände sind voll bis oben hin. Das ist halt heftig.
Ich glaube, das ist dann aber auch irgendwann so ein Punkt, wo man echt sagen muss, so jetzt stopp. Also
Ich frage mich, das ist wirklich ein Punkt, wo es krankhaft wird.
Ja, ich glaube auch.
Da muss man auch auf sich Acht geben, wenn das so eine selbstauferlegte Bürde wird, weil man so einen Kanal hat und weiß ich nicht. Also ich kenne tatsächlich auch ein paar Leute, echte Menschen, Freunde, wo ich mir auch denke, wo stellst du denn das da jetzt noch hin? Wo soll denn jetzt das noch hin und das noch? Und dann erschließen sich diesen Leuten neue Toy-Themengebiete. Und dann kriegt man so Nachrichten wie, oh, ich war wieder einkaufen. Das Auto voll bis oben hin mit riesigen Kisten. Und du fragst dich, wohin? Wo steckst du das hin?
Ja, das Ich frage mich aber auch oft, wo das ganze Geld immer so herkommt für die ganzen Sachen. Also, weiß ich nicht. Für mich ist das schon immer, also für mich war das schon mit den Mezco-Figuren echt ein harter Kampf. Das ist viel Geld für mich gewesen, so. Und jetzt bin ich auch echt an dem Punkt, wo ich sage, okay, erstmal merchandise-mäßig bin ich bedient, muss ich sagen.
Ja, das ist aber auch vernünftig. Also die Leute, die ich kenne, die machen dann halt einfach nicht Schluss. Da stellt sich auch die Frage nicht, ob das Geld da ist. Dann muss man halt den Rest des Monats den Gürtel enger schnallen. Ja? Und ja, das ist halt immer so eine Frage.
Das wäre es mir nicht wert. Aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden.
Das ist richtig, ja.
So ist das. Ja, dann haben wir das auch.
Ja, haben wir das auch.
Timo, wie sieht's denn mal aus mit Neuigkeiten?
Ja, hau rein, komm, den Einspieler.
Okay.
Spectral Radio News.
So, was haben wir denn heute so Neues, mein Lieber?
Ich habe verschiedene Punkte heute.
Ja.
Fangen wir bei dem Größten an und steigern uns dann zum Kleinsten. Uns zum Kleinsten oder fangen wir mit dem Kleinsten an und steigern uns zum Größten?
Ach, das machen wir sonst immer. Lass uns mal mit dem Großen anfangen.
Mit dem Großen? Mhm. Okay. Also, erzähl.
Ja, es gibt neue Figuren. Nein, Quatsch.
Es gibt neue Figuren. Wir haben uns neue Figuren gekauft. Wir wissen nicht, wohin damit.
Genau. Der Schrank ist voll. Es gibt mal wieder Casting-News zu Ghostbusters 3 oder Ghostbusters 2020 oder keine Ahnung, wie auch immer heißen wird. wo ich kurz mal abschweifen muss, um es mal spannend zu machen. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, und zwar als es um Paul Rudd ging, stand in einem Artikel, ich weiß leider nicht mal auf welcher Seite, ich glaube, ich hatte es dir rübergeschickt per WhatsApp, ja. In dem geschrieben wurde, dass Ghostbusters 2020 der bestätigte Titel wäre. Und ich habe dann gesucht und gesucht und gesucht und ich habe keine Quelle gefunden, die das in irgendeiner Weise belegen würde. Ich weiß, dass das, oder wir wissen, dass das der Hashtag ist und dass das so ein bisschen rumschwirrt als Begriff für diesen Film. Aber es ist nirgends bestätigt worden, dass das der Titel ist. Also falls sich jemand jetzt irgendwie wundern sollte oder sagt, ja wieso, aber es ist doch der Titel, der steht jetzt überall. Der Titel ist nicht bestätigt bisher. Wir haben keinen Titel.
Das ist richtig. Also es ist ja auch so, wenn wir über den Film reden, dann sagen wir Ghostbusters 3 oder Ghostbusters 2020 oder Ghostbusters 20 oder. Aber es gibt keinen offiziellen Titel.
Oder Roststadt.
Ja, also das Einzige, was halt wirklich offiziell ist, ist der Arbeitstitel. Der heißt Rust City. Mhm. Wobei halt auch nicht, wie gesagt, das ist ein Arbeitstitel, damit die Leute irgendwie damit umgehen können, die damit planen. aber auch so muss der Film nicht heißen. Wir haben keinen offiziellen finalen Titel. Wir schreiben halt Ghostbusters 3 oder sagen Ghostbusters 2020, damit ihr wisst, um was es geht. Ja? Aber offiziell ist da nichts.
So ist es.
Ja.
Ja. Und damit kommen wir zu den News. Was das Casting angeht, denn wir haben schon wieder zwei weitere Neuzugänge, die bestätigt sind und die tatsächlich auch von Jason Reitman bestätigt sind. Das muss man ja auch immer mit dazu sagen. Mhm. Und zwar haben wir zum einen Celeste O'Connor, die mir bis dahin auch noch gar nicht bekannt war. Die ist, glaube ich, 20 Jahre alt.
Ja.
Und jetzt muss ich gerade überlegen, welchen Film hat diesen. Also sie hat zum Beispiel, glaube ich, in Netflix in Irreplaceable You, diese Netflix-Produktion, glaube ich.
Du bist aber gut informiert.
Wetlands?
Wo nimmst du denn... Ah, du bist... Okay, verdammt. Jetzt. Das steht nicht auf meiner Seite. Bis eben dachte ich noch.
Nee.
Du bist nicht auf meiner Seite. Ghostbusters-deutschland.de.
Nein,
schade.
Auf Ghostbusters-deutschland.de bin ich gerade nicht. Aber ihr könnt es sein, Leute.
Seid ihr schon auf Ghostbusters-Deutschland oder seid ihr noch auf Wikipedia? Okay, ja.
Und
dann war sie.
Ja.
Sella and the Spades.
Genau.
Der auf dem Sundance Festival lief vor ein paar Monaten. Ich glaube, ich will jetzt niemand ein geringes Allgemeinwissen unterstellen, aber ich glaube, die wenigsten von uns haben diese Filme gesehen. Bisher.
Das ist richtig. Deswegen steht da auch Newcomer.
Richtig. Und der junge Mann, Logan Kim, von dem steht irgendwie gar nichts, wo er irgendwie mal mitgespielt hat. Oder hast du andere, hast du Quellen?
Ich habe den gegoogelt, ich habe nichts gefunden zu dem, witzigerweise. Also falls da jemand Informationen hat, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Aber wir haben nichts gefunden. Also der scheint wirklich tatsächlich ein richtiger Newcomer zu sein, der vorher noch nichts weiter Großes gemacht hat.
Ja.
Was ich witzig finde bei dem Promo-Bild zu Logan Kim oder von ihm, von der Frisur her erinnert er mich irgendwie an den jungen Dan Aykroyd. So ein bisschen.
Echt? Echt? Meinst du das, wo er so ernst guckt?
Ja, ich finde schon.
Ach, der junge Dan Aykroyd, okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber.
Also ein bisschen. Also.
Okay. Ja, mir ist gerade was dazu eingefallen, aber das wollte ich nicht weiter ausführen.
Ja, sag's doch.
Es gibt Sachen, die...
Ja, sag's doch.
Also, es ist ja so, dass Logan Kim, ihr seht, das ist ja ein Podcast, also ihr hört das nur, ein junger Mann mit asiatischem Schlag. Also, und du sagst, er sieht ein bisschen aus wie, von der Frisur her, wie Dan Aykroyd. Und ich hatte halt spontan... Nee, das sage ich jetzt nicht. Egal.
Oh Mann, Timo.
Es war was Lustiges, es war nichts Rassistisches.
Das hätte ich dir auch nie und nimmer zugetraut, mein Lieber.
Ja.
Ja, jedenfalls, das sind also die beiden, die jetzt zum Team dazu stoßen, also zum, zum Cast. Ja. Zum Team wissen wir ja noch nicht. Aber ja, wie fühlst du dich damit? Wie denkst du darüber?
Wie fühle ich mich damit?
Ja, ich dachte, ich nehme mal hier so den, den therapeutischen Aspekt auf.
Vor zwei Tagen gab es diese News und so viele Leute schreiben mich an, Timo, wie fühlst du dich damit? Wie geht es dir damit? Ist das okay?
Kann man das machen? Dürfen die das?
Ich finde es großartig. Ich finde es toll. In erster Linie, weil ich beide nicht kenne. Und das, ja, das hilft mir total. Ich meine, Wohlfahrt okay, Paul Rudd okay, aber ich habe mehr McKenna Grace gefeiert und Carrie Coon gefeiert, einfach weil ich mit denen überhaupt noch nichts verbinde. Und wenn ich die sehe im Kino, dann werde ich halt nur die Charaktere mit denen verbinden, die sie da spielen.
Mhm.
Ja? Ja. Das heißt, ja, wenn ich Paul Rudd sehe, dann sehe ich natürlich auch Ant-Man. Und ich bin immer ein Freund, also das ist ja klar, Dan Aykroyd und Bill Murray, die waren damals, als der erste Teil rauskam, in den USA und Kanada und so, waren ja riesige Megastars, damals auf dem Höhepunkt ihrer Karriere mit. Die kannte jemand, aber für uns, bei uns waren die, wir waren ja auch noch Kinder dazu, waren die relativ unbekannt,
ja,
waren die unbeschriebene Blätter. Und das fand ich so schön. Es hat mir geholfen, mich in dieser Filmwelt einzufinden und in dieser Illusion halt. Und deswegen freue ich mich immer, wenn dann neue Gesichter. Und ich finde es halt auch schade, wenn man immer dieselben populären Gesichter sieht. Also es ist ja wirklich so, alle paar Jahre gibt es halt so ein paar mega gehypte Jungstars, die dann eine Weile überall zu sehen sind und dann wieder verschwinden. Und deswegen freue ich mich halt, dass da jetzt über diese beiden. Zu ihnen selbst kann ich natürlich nichts sagen, weil ich die nicht kenne. Ich habe die Filme auch nicht gesehen. Vielleicht schnupper ich mal in diese Netflix-Produktion rein. Ich habe mir ein Interview angeguckt zu dem Salah and the Spades, der wohl in einer in einem Internat spielen soll. Mhm. Da habe ich ein Interview gesehen und ich mochte die Celeste O'Connor als sie selbst in dem Interview, aber den Film habe ich nicht gesehen, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Also viel, was ich zu sagen habe, aber ich will nicht irgendwie einen 5-Minuten-Monolog halten.
Warum nicht?
Ja, okay, pass auf.
Ja, mach mal.
Ja, wie findest du die denn? Lockern wir das ein bisschen auf.
Ja, ich kann ja auch nicht viel zu sagen. Ich habe von ihr auch noch gar nichts gesehen. Logan Kim kann man nicht beurteilen. Also grundsätzlich finde ich die Entscheidung auch gut, dass man hier Newcomer genommen hat, weil ich das immer schade finde, wenn man was macht, wo man wirklich nur die reine Starbesetzung nimmt. Weil das wirkt immer so, ja, auf Nummer sicher gehen und hier habe ich das Gefühl wirklich, das ist ja das, was wir auch schon immer gesagt haben, was Jason Reitman ja auch ausmacht, dass er eben wirklich nach der Rolle castet und nicht guckt, ist der bekannt und kann ich damit noch mehr Leute ins Kino locken, sondern der besetzt halt wirklich die Leute, die passen. Und von daher finde ich das gut, dass es jetzt so ein gemischter Cast ist, eben vom Bekanntheitsgrad her.
Mhm.
Und ich bin halt gespannt, wie die Charaktere im Film ausfallen werden, welche Rollen die da einnehmen werden, welche Bedeutung. Bei Celeste O'Connor frage ich mich, ob das nicht vielleicht doch eher die Figur wird, für die bisher Jenna Ortega eigentlich im Raum stand.
Ja,
ne, die gehe ich von aus.
Da gehe ich von aus.
Weil das würde ja auch eher passen. Ich meine, immerhin ist sie ja mit 20 dann im passenden Alter dafür.
Ja. Also davon würde ich auf jeden Fall ausgehen. Es ist ja auch nicht gesagt worden, dass das die beiden anderen Kinder sind. Es hieß ja immer, es sind 4 Kids.
Mhm.
2 Geschwister und dann halt noch 2 andere Kinder. Und diese weibliche Hauptfigur, also ich denke, das sind die beiden anderen Kinder jetzt. Wenn das nur einfach irgendwelche Nebenfiguren wären, dann wäre das vielleicht irgendwie nicht so groß angekündigt worden.
Ich glaube auch.
Dann wäre das so eine Fußnote gewesen oder so. Ich denk schon. Und weil Celeste O'Connor und Jenna Ortega auch so ein bisschen so in dieselbe Sparte hauen, die sind ja beide eher exotisch, sag ich mal.
Mhm.
Von daher denke ich, ja, das wird sie jetzt wahrscheinlich, die Kellnerin.
Ja, ich denke auch,
ja. Ja, und ich finde es in Ordnung. Ich finde es gut. Und ich finde, der Jason hat das auch tatsächlich gut gemacht. Der hat halt geguckt, okay, wo ein bisschen muss ich aufs Publikum zugehen halt irgendwie. Ich meine, habe ich ja letztes Mal gesagt, mit Paul Rudd und Wolfhard hast du auch zwei große Namen, die aktuell sind. Also mal ganz ehrlich, also das Massenpublikum kriegst du natürlich mit Dan Aykroyd jetzt nicht mehr. Du musst halt auch über den Tellerrand hinaus blicken. Ja, da muss man vernünftig sein. Aber da hat er zwei Namen, die halt bekannt sind und die auch die Leute ziehen. Und dann den Rest hat er halt geguckt, okay, jetzt schaue ich halt nach der Schauspielerei wahrscheinlich und wie es halt wirklich auf die Rolle passt. Bei den anderen natürlich auch, ja, aber... Ich finde es toll. Was ich faszinierend finde, ist, das sage ich übrigens gerne im Podcast, mir aufgefallen, was ich faszinierend finde.
Ja, jetzt fällt es auch jedem auf, nachdem du es gesagt hast.
Ja, ja, jetzt achtet jeder drauf.
Verdammt.
Das ist das nächste Trinkspiel.
Ja.
Oder lustig finde, ist halt, bringst du so eine Meldung raus, wie Bill Murray hat Ja gesagt. Bill Murray hat übrigens Ja gesagt vor Wochen. Mhm. Und ich klick mich ja immer noch so ein bisschen durch die Kommentare, weil es mich interessiert, wie so, ich sag mal, die graue Masse da draußen in die Internetmasse reagiert. Mhm. Bill Murray sagt ja und alle so, ja, yeah, geil, super, total toll, der Film wird klasse. Und dann kam aus dem Nichts Paul Rudd, also das It-Girl schlechthin. Und alle so, yeah, geil, das passt total gut. Und hier, ich habe meine Fotomontage schon fertig mit Paul Rudd als Ghostbuster. Da habe ich auch noch eine Theorie, die erzähle ich gleich noch. Mhm. Und alle, ja, also euphorisch. Und ich meine, mich dürstet ja nach dieser Art Diskussion über den Film, wie wir sie hier führen. Deswegen, immer wenn so eine Newsmeldung rauskommt, bin ich bei YouTube zwei Tage und gucke mir alle Videos von allen Filmkanälen durch halt und es interessiert mich halt, was die zu erzählen haben und was es da für Kommentare gibt und so. Und das wurde wirklich euphorisch gefeiert und da waren sich alle Filmkommentatoren und auch die Leute, die das kommentiert haben in den Sparten unten runter, sicher, oh, klasse, das passt,
ja,
oh, der Mann weiß, stimmt, was er tut. Jetzt kamen diese zwei jungen Leute, die keiner kennt und die ja auch jünger sind und nicht irgendwie in ihren 30ern und alle wieder so, oh, das wird so ein Kiddie-Scheiß, was ein Mist und so, bla 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 bla. Es ist faszinierend, wie ambivalent das wechselt. Ja, also das, diese Masse ist sich sicher, boah, wird dieser Film geil wegen Paul Rudd. Und einen Tag später, oh, wird dieser Film scheiße, weil das Kinder sind. Ja, was denn jetzt?
Ja, vor allen Dingen...
Wird ein geiler Scheißfilm, oder was? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, vor allen Dingen, ich verstehe es nicht. Also, ich finde das auch mal spannend, wenn ich das von Leuten höre oder lese, die zum Beispiel totale Stranger Things-Fans sind. Oder S. Mhm. Oder keine Ahnung. Also, wo halt Kinder auch die Helden sind in der Geschichte und sich dem Bösen stellen und so. Und ich denke mir die ganze Zeit so, warum soll das denn bei Ghostbusters nicht funktionieren können? Also zum einen wissen wir immer noch nicht, wie es eingebaut wird. Kann sein, dass die ein Team werden, kann aber auch sein, dass die einen ganz anderen Part in dem Film übernehmen und vielleicht auch eher so das Ganze durch die Kinderaugen begleiten werden, dass wir eben die, sag ich mal, älteren Fans, ja, eben die alten Herren zum Bestaunen haben, ja, und die anderen haben dann eben die Kids und alles passt in dem Film zusammen. Also, ich finde,
richtig.
Wir wissen noch gar nicht, in welcher Form das alles irgendwie dargestellt wird und ich möchte immer noch an die Aussage erinnern von Dan Aykroyd vor ein paar Wochen, der gesagt hat, dass diese Verbindung zu dem alten Film hergestellt wird in einer Art, die es so noch nicht gegeben hat. Also, dass der Film eine Fortsetzung wird in einer ganz eigenen Art und Weise. Und wir müssen uns echt mal von dem, oder die Leute müssen sich echt mal von dem Gedanken lösen, dass das einfach so ein Ghostbusters 3 wird in einer ganz klassischen Form, so wie Ghostbusters 2 und einfach die Formel wiederholt, so. Mhm. Das wird einfach ein eigenständiger Film werden. Fertig aus.
Richtig, und das ist auch gut so, weil sonst keinen Grund gäbe für einen neuen Film.
Eben.
Ja, das ist absolut so. Und man muss halt auch dran denken, nur weil Kinder, also weil der Fokus auf Kinder ist, Muss es kein Kinderfilm sein. Beispiel nennen wir immer Stranger Things.
Ja, weil es passt.
Und hast du mittlerweile die dritte Staffel geguckt von Stranger Things?
Ich bin noch nicht durch. Ich bin jetzt bei Folge 5 oder 6 oder so.
Ja gut, aber dann bist du über die Hälfte.
Ja.
Und ich gehe mal davon aus, unsere Hörerschaft, 80%, 85%, die haben das auch alle gesehen. Ich spoilere jetzt nichts großartig. Aber das war ja auch schon in den Staffeln vorher so. Und jetzt ist es mir auch wieder aufgefallen, wir haben ja auch Erwachsene, die elementare Teile spielen. Also ja, zum Beispiel dieser Story-Arc da um Hopper und die Winona Ryder, den Charakter, die dann auch irgendwie so zusammen unterwegs sind und da halt irgendwie das ist aber auch, ich habe immer so das Gefühl, weißt du, wir sind diese Fans und setzen uns enorm damit auseinander, brüten Theorien aus, arbeiten mit dem, was uns gegeben wird, mit den raren Informationen, kommen dann halt irgendwie zu dem Schluss, dass das halt durchaus funktionieren kann, und die meisten interessiert das halt auch vielleicht auch gar nicht so von denen, und das sind halt auch, man liest sich das immer durch und denkt sich dann, oh mein Gott, warum schreibst du jetzt das? Aber das sind halt vielleicht auch alles gar nicht so wirklich die Hardcore-Fans, die sich damit auseinandersetzen, sondern eher generelle filminteressierte Leute, die dann halt irgendwie am Rande vielleicht mal was mitbekommen und aufgrund dessen dann halt irgendwie negativ eingestellt sind, was ja, ich schade finde.
Das ist auch was ich schon beobachtet habe, und das ist wirklich bei, sag ich mal, Fans, also so Leuten wie wir halt, die sich damit beschäftigen und so, die nehmen das ganz anders auf und behandeln das anders als die halt wirklich nur Filmfans sind oder Filmkenner. Denn da merke ich auch immer wieder, da werden diese News gar nicht so aufgenommen in dem Maße, dass zum Beispiel der alte Cast das Drehbuch gelesen hat und Bill Murray gesagt hat, ich bin dabei, ist überhaupt kein Thema bei diesen Leuten. Die sind immer noch der Meinung, der Cast ist nicht dabei, weil ja nicht bestätigt oder ne, nicht offiziell groß gesagt, so der alte Cast ist dabei. Und immer wenn diese Kids bestätigt wurden, dann wurde immer draus gemacht, es wird ein Reboot mit Kids. Und ich frage mich so, wie kann man denn eigentlich so selektiv News wahrnehmen? Ich meine, das mit Bill Murray zum Beispiel, das ist so durch das Netz gegangen wie blöde. Ja, das hat sich wie ein Feuer verbreitet, und ich kapiere das nicht, warum immer nur diese Punkte rausgepickt werden und daraus dann was gemacht wird.
Weil das keine, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen, eine offizielle Aussage war mit den Alten. Da war es wirklich, bei den Kids war es wirklich so, dass in dem Fall jetzt zum Beispiel Variety offiziell gesagt hat, hier, die sind dabei. Jason Reitman hat das dann nochmal bestätigt. Und zu den Alten war das halt eine Situation auf diesem Fanfest, wo er im Rahmen von irgendeinem Panel dann nebenbei gesagt hat, ja, die haben das Drehbuch gelesen. Und wir, die uns damit auseinandersetzen, schlussfolgern dann, okay, klar, Drehbücher liest nur derjenige, der involviert ist, ja. Vielleicht fehlt dann halt noch dieses große Feuer, das irgendwie, ich denke tatsächlich, die offizielle Aussage steht uns noch bevor. Die wird ganz am Ende kommen.
Ja, aber ich finde es trotz allem total so naiv, zu glauben, dass der alte Cast, der auch Bock hat mitzumachen, wie sie ja schon oft gesagt haben und auch Bill ja inzwischen gesagt hat, selber, also er hat das ja selber gesagt, das ist ja nicht so, dass ihm das in den Mund gelegt wurde, wie man immer noch glauben kann, so, ah nee, die sind bestimmt nicht dabei. Er schließt sich mir überhaupt nicht.
Tja.
Naja, aber wir wiederholen uns inzwischen, glaube ich, auch.
Ja.
In der Beziehung.
Das ist wohl wahr. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr. Ich mag die beiden. Jetzt mal habe ich mich entschlossen, spontan.
Ich mag die jetzt mal.
Ja, ohne jetzt irgendwas von denen zu kennen und so. Es ist halt auch bei beiden ein bisschen schwieriger, da an Sachen ranzukommen, die sie bisher gemacht haben. Ich habe das ja immer gemacht irgendwie. Vielleicht gucke ich mir mal diesen Netflix-Film an. Aber ich glaube, da spielt sie auch nur eine kleine Nebenrolle oder so. Weiß ich nicht, ob ich dann. Ich warte mal ab, was passiert. Es wird ja so spannend. Das ist ja überhaupt. Also, ich glaube, am 15. heute, wo wir das aufnehmen, ist der 11. Juli. Und am 15. Juli beginnen die Dreharbeiten. Also.
Ich bin so aufgeregt. Ja.
Also der 15. Juli, den auf jeden Fall mal markieren. Da wird irgendwas passieren. Da kommen die ersten Fotos vom Set.
Also ich gehe mal stark davon aus. Also wenn man das nochmal sich vor Augen führt, wie das bei dem Reboot gelaufen ist, da haben wir auch ständig Bilder vom Set geliefert bekommen und die Uniformen wurden präsentiert und man hat das Equipment vorher gesehen. Also ich gehe auch stark davon aus, dass das hier genauso laufen wird.
Ja, das zumindest, war auch dass bei dem Reboot so. Wird. Am allerersten Tag ist so ein Bild schon geleakt, wie Melissa McCarthy und Kate McKinnon da so gelaufen sind.
Richtig. Ja, da gab es auch so ein Cosplay zu, habe ich gehört.
Hast du gehört, ja?
Ja, habe ich mal irgendwo gehört, ich weiß gar nicht.
Hier, Schokoregel hast du dir verdient.
Ja, so zwei Pappnasen, die haben da so ein Cosplay-Bild gemacht, was dann Paul Feig sogar geliked und kommentiert hat. Mhm. Wollte ich mal so erwähnen, hat bestimmt noch keiner gewusst.
Ja, mal schauen, was dieses Jahr passiert. Ja. Ja. Dann ist mir noch was eingefallen, was ich nachträglich zu Paul Rudd sagen wollte.
Ja.
Und ich finde das so süß, weil die Leute hören, Paul Rudd ist dabei und alle so, es wurde ja gesagt, er spielt einen Lehrer. Und das passt in einem Film, wo Kinder halt auch dabei sind, dass die auch irgendwo einen Lehrer haben.
Macht Sinn, ja.
Ist ja nicht gesagt, dass er einer der neuen Ghostbusters ist, aber jeder geht davon aus. Und dementsprechend feiert das jeder. Aber was ist denn, wenn er der Bösewicht ist?
Ha! Das könnte natürlich sein.
Stell dir mal vor, er ist der Bösewicht. Er ist ein Lehrer und ist so eine Vertrauensperson für die Kinder. Aber im Endeffekt ist er derjenige, der irgendwie Dreck am Stecken hat. Könnte auch sein.
Das wäre ein krasser Twist in der Geschichte, ja.
Da geht keiner von aus. Aber irgendwann fiel es mir so ein und ich dachte, ich bringe das mal in die Diskussion ein. Ja. Ich glaube, das würde mir fast besser gefallen, als wenn er ein Ghostbuster wäre.
Ja.
Am Ende.
Das ist ja eh die Frage, ob man das vielleicht von dem Reboot nochmal aufgreift und es einen menschlichen Antagonisten geben wird, der sozusagen das Böse herbeiführt oder so. Aber mal gucken.
Fände ich immer interessanter. Also ich mag das lieber, wenn es menschliche Antagonisten geben. Im weitesten Sinne im Originalfilm ist es ja auch so, weil Gosa wäre ja ohne diese Beschwörung durch Shandor gar nicht gekommen.
Richtig, nur dass der halt nicht persönlich in Erscheinung getreten ist.
Ja, das stimmt.
Aber das ist ja, wie wir auch schon oft festgestellt haben, bei Ghostbusters ja auch ein wichtiges Element, das halt so menschengemacht ist. Ne? Und das würde ja durchaus dann auch wieder passen. Also finde ich gar nicht schlecht, diese Theorie mit Paul Rudd, muss ich echt sagen.
Ja, ich hoffe es ein wenig insgeheim. Also jetzt nicht mehr so insgeheim, weil ich es gerade im Podcast erzählt habe. Aber ich finde es halt schön. Es ist halt wirklich, auch in Ghostbusters 2, Vigo, der da irgendwie gepumpt wird durch den negativen Schleimfluss, der halt erst durch die menschlich schlechten Emotionen, auch da waren die Menschen indirekt Verursacher.
Richtig. Und durch Janosch hat er auch jemanden, der für ihn quasi agiert.
Ja, nur ein Fussel.
Nur ein Fussel, weißes Fussel. Ja, ja.
Kommen Sie her, aus der Amsterdam Avenue.
Dr. Wenkmann, bitte gehen Sie. Ja, aber also ich fände das cool, weil das auch keine Rolle wäre, die man von Paul Rudd so erwarten würde. Ne? Man erwartet ja von ihm immer so den sympathischen, klugen, aber auch so ein bisschen tollpatschigen Helden, so wie eben bei Ant-Man. Ne? Und ich fände das cool, wenn das im Film genau das Gegenteil wäre. Wenn er da einfach so ein bitter, böser, ernster Typ wäre, den man aber nicht gleich so durchschaut. Und das hätte was.
Ja, bitter, böse und ernst. Ich will ihn als Vertrauenslehrer haben, der dem man sofort ins Herz schließt. Das schon. Hm. Ja. Und am Ende ist er dann...
Ja, mal gucken, ich bin mal gespannt. Also auf jeden Fall muss ich echt sagen, mein Hype-Level erreicht langsam wieder unerreichbare Höhen. Eben weil der Dreh jetzt bald losgeht und wir mehr über den Cast wissen und so, und es ist alles so spannend und
Aber ist mal ehrlich, diesen Hype-Level, das erarbeitet man sich doch selbst so im gegenseitigen Hochpushen, oder? Wenn man drüber redet.
Ja, wir hier auf jeden Fall, das stimmt.
Ja.
Das ist das Schöne an unserem Podcast, mein Lieber.
Ja, das stimmt. Jetzt muss ich mal gucken. Der 15., ja, das ist kommenden Montag.
Ich hatte irgendwie immer den 14. im Kopf.
Ja, aber das, ich habe es auch gelesen und dann habe ich nochmal nachgeforscht, da stand irgendwas von 15. Also richtig weiß ich es jetzt nicht, aber ich glaube nicht, dass sie am Sonntag anfangen zu arbeiten.
Nee, hätte ich auch ein bisschen merkwürdig gefunden. Ja, liebe Leute, wir werden berichten.
Ja, wir sowieso.
Ihr auch? Schreibt es in die Kommentare.
Ja. Wie ist das denn? Moment mal. Mhm. Wir nehmen heute am 11. auf.
Ja.
Ist der Podcast, vielleicht kommt der vielleicht am 15. raus, wenn der Drehstart ist?
Der könnte auch schon früher kommen.
Der könnte auch schon früher kommen. Naja, gut, das werdet ihr wissen, wenn ihr es hört. Da seid ihr uns etwas voraus, nachträglich.
Genau.
Ja, gut. Also, die zwei Neuzugänge haben wir. Was haben wir noch?
Ja, das fragst du mich. Du hast ja doch die Laufliste gemacht.
Ja.
Ja, dann sag doch mal.
So, Ghostbusters the Video Game.
Yay!
Da sind wir mittlerweile schlauer. Wir beide haben uns das nämlich vorbestellt.
Genau.
Im Dschungel.
Tief im Dschungel vom...
Tief im Dschungel.
Achi! Zornes.
Ja, also auf einmal kriege ich eine Nachricht von Danny und er sagt mir, hier, schau mal, kannst du vorbestellen. Vielen Dank an der Stelle nochmal.
Gerne.
Also war ja lange unklar, ob es überhaupt eine physikalische Form davon geben wird, die wir dann, also ob es das auf Silberling geben wird, aber da sind wir jetzt klüger, ja. Es hieß lange Zeit nur US GameStop exklusiv. Aber im Amazonas ist es halt vorbestellbar für alle Plattformen.
So ist es. Es scheint ja, oder es kann ja durchaus sein, dass es in den USA zumindest GameStop exklusiv ist, aber wie gesagt, bei dem Versand aus dem A wäre es jetzt nicht gelistet und vorbestellbar, wenn es tatsächlich nur über GameStop zu bekommen ist. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil so ein Exklusivrecht gilt ja nicht gleich weltweit. Also das muss man auch immer sagen. Das wird wahrscheinlich ein Vertrag in den USA sein, aber deswegen muss das nicht für deutsche Lande gelten. Und das Spiel hat ja auch seine USK-Freigabe jetzt inzwischen bekommen, ab 12. Und von daher steht dem nichts im Wege. Also Leute, schlag zu.
Ich glaube, der Release-Termin ist noch ein Platzhalter.
Ist er, ja.
Ende des Jahres steht da drin.
Ja, das ist der 31.12. Und das nochmal für alle, weil ich da auch ein paar Mal jetzt gefragt worden bin. Das ist tatsächlich bei dem Versandhaus und A immer so ein Platzhalter-Release. Das haben auch ganz viele Filme, wenn die teilweise auch noch im Kino laufen und man die aber trotzdem halt schon parallel auf Blu-ray und DVD vorbestellen kann, dann haben die immer dieses Platzhalter-Release-Date und das ist immer der 31.12. Also ich gehe stark davon aus, dass das so im Oktober oder November wahrscheinlich kommen wird.
Ja, werden wir dann sehen. Werden ihr dann benachrichtigt. Also schaut alle mal nach und
genau.
Sichert ihr euch das und spielt das dann.
Was noch erwähnenswert ist, eine Sache, die ich so nicht erwartet hätte, dass das Spiel nicht wirklich zum Vollpreis verkauft wird. Denn eigentlich so neue Switch und PlayStation 4 Spiele, die liegen meistens so bei 60, 70 Euro oder so. Und das Spiel ist mit 30 Euro, dann finde ich doch günstiger.
Ja, aber haben wir nicht schon angenommen im Voraus, dass das nicht der Vollpreis wird?
Ja, ich hätte es zumindest als Download-Titel erwartet, aber so als physischer Release finde ich es dann wieder spannend. Und da habe ich mir dann natürlich auch gleich für zwei Konsolen das Spiel gesichert. Mhm.
Ja, ich überlege auch noch, ob ich es mir für die Switch auch hole, aber irgendwie ist das nicht meine Konsole.
Lohnt sich das ja nicht so. Aber ich habe mir auf jeden Fall die PS4-Variante geholt, weil ich ja darauf spekuliere, dass wir das dann mal, sobald der Multiplayer-Modus verfügbar ist, dass wir das mal zusammenzocken.
Ja, das. Ich bin aber grandios schlecht in dem Multiplayer, das sage ich dir gleich.
Das macht nichts, ich in der Regel auch.
Okay, dann bin ich ja gespannt. Passt
das. Dann sind wir das schlechteste Ghostbusters-Team, was die Online-Welt je gesehen hat.
Ja, aber nur am Anfang. Ich meine, da muss man halt einfach dranbleiben und besser werden, genau. Sage ich.
Ja. Wir brauchen da noch einen coolen Teamnamen, so Ghost Dudes oder so.
Die Ghost Dudes.
Oder Ghost Bros.
Die Smokeburner.
Smokeburner finde ich super.
Ja, mich auch.
Den kannst du ja mal fragen, ob der mitspielen will.
Ob er wieder dabei ist, ja. Hey, ja. Smokeburner, weißt du noch, vor 10 Jahren im Multiplayer?
Attack the Ghost.
Richtig, genau, du warst das.
Ich war da. Genau.
Du bist der Smokeburner.
Alright, now, pull the trap. Pull him in, pull him in. Ja,
ja, ja, du Ami.
Du Ami. Genau.
Wunderbar.
Ja, jedenfalls freue ich mich total auf das Spiel. Man kennt es schon, aber es ist schön, das einfach mal wieder auf einer Konsole genießen zu können und für moderne Fernseher angepasst.
Ja. Moderne Konsole. Ich habe keinen modernen Fernseher. Mein Fernseher ist HD Ready, Baujahr 2009.
Yay.
Aber, na gut. Muss reichen.
So ist es.
Vielleicht geht der kaputt vorher, weiß ich nicht. Dann hole ich mir einen 4K-Fernseher. Dann geht's ab.
Ja, muss sein.
Ja, gut.
Was haben wir noch?
Dann habe ich noch zu berichten im hessischen Vierenheim. Das ist, müsste ich jetzt lügen, aber bemüht einfach Maps.
Ah ja.
Es ist nicht so ganz weit weg von mir. Im hessischen Vierenheim ist am vor dem Kinopolis dort findet Open-Air-Kino statt und da wird Ghostbusters gezeigt, der Klassiker.
Oh, schön.
Abends. Der Eintritt ist frei und da gibt es eine große Beachbar. Das heißt, man setzt sich da ganz gemütlich an den Strand, in den Strandsessel und kann abends Ghostbusters für Umme gucken.
Das ist ja geil.
Das ist in der Tat geil. Um 19 Uhr findet das Vorprogramm statt mit Musik und was weiß ich nicht alles. Da wird gegrillt, es gibt Getränke, die sind natürlich jetzt nicht umsonst, der Film ist umsonst. Also gratis, umsonst ist er nicht, das lohnt sich ja. Und um 21 Uhr gibt es dann den Film.
Wow, herrlich.
Ja. Also wer da irgendwie, wer es nicht zu weit hat oder wer da Lust drauf hat, der kann da gern vorbeikommen. Ich werde dann auch da sein, in meiner Ghostbusters-Tracht mit ein paar anderen Leuten. Und dann sagt einfach mal Hallo.
Dann sag mal dem Timo Hallo.
Ja, sagt mir Hallo. Ja, und ich glaube, das war's mit den News. Also, das wäre zumindest jetzt von meiner Seite alles. Vielleicht hast du noch irgendwas zu berichten.
Nö. Nee, ich wüsste jetzt nicht, was es sonst noch gäbe.
Dann wollen wir zum Thema der Woche kommen.
Das Thema der Woche, ja.
Das Thema der Woche.
Ich bringe den Einspieler, warte.
Spectral Radio, Thema der Woche.
Das Thema der Woche. Gott, das war
gerade so. Extreme Glottbus, can you handle it?
Genau, die Super Ghostbusters, schon wieder.
Super Ghostbusters, ja.
Es begab sich vor langer Zeit, dass wir mal angekündigt haben oder mal überlegt haben, das war vielleicht mal so eine Top 5 Folge machen.
Es begab sich, dass der Danny die Idee hatte, dass wir mal eine Top 5 zu den Extreme Ghostbusters machen und ich dann dachte, oh mein Gott, jetzt habe ich ein riesiges Problem. Can I handle it?
Can I handle it? Und, kannst du?
Gut, ich muss ja jetzt, also, ihr wisst natürlich alle, dass Extreme Ghostbusters nicht meine Lieblingsserie ist.
Was?
Und ich habe eigentlich auch gar keine Lieblingsfolgen so richtig. Ich finde, das hält sich alles so in etwa die Waage und deswegen war es schwierig für mich, da 5 rauszupicken. Aber tatsächlich gibt es halt auch ein paar Folgen, die ich, sage ich jetzt mal, interessanter finde als andere. Und deswegen, basierend darauf, habe ich dann quasi doch eine Top 5 erstellt. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass ich jetzt nicht platziere, das ist mein Platz 1 und das ist mein Platz 5, sondern das sind meine 5 Folgen, wo ich sage, okay, die ragen für mich ein wenig mehr heraus.
Ja, reicht doch.
Ja, ja, sehe ich auch so. Wie siehst du das so?
Ja. Ich sehe das auch so.
Ja?
Nein. Ich habe natürlich einen anderen Bezug zu der Serie. Wer das nochmal nachhören möchte, der sollte sich mal Folge 10, glaube ich, war es, mit unserem Extreme Ghostbusters-Thema anhören.
wie ich das gemacht habe, gestern vorbereitenderweise auf diesen, auf diese Runde jetzt hier.
Verrückter. Ja, und also für mich ist es immer noch eine super Serie. Ich mag die immer noch gerne. Ich habe nur festgestellt beim Zusammenstellen meiner Top 5, dass ich immer noch ein bisschen Probleme habe mit den letzten Folgen der Serie. So die letzten 10 Folgen oder so, finde ich, passiert nicht mehr so wirklich Spektakuläres. Außer eine Folge, die du auch in den Top 5 hast, die dann hervorsticht. Aber ansonsten, finde ich, passiert da nicht mehr so viel Gutes.
Ja, das stimmt. Also ich habe auch drüber geguckt, da ist mir aufgefallen, dass ich ja, die Sachen, die hervorstechen, so ja im Anfangsbereich der Serie eher stattfinden.
Mhm. Ja.
Wobei am Ende habe ich auch zwei Folgen tatsächlich, die ich etwas besser finde. Die eine, die von der du eben gesprochen hast, wo wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, wo wir dann konkret werden. Das können wir ja so gut anteasern.
Ja, ja.
Und dann auch später verschieben. Und dann habe ich aber noch eine Folge, die es jetzt leider hier nicht in die Top 5 geschafft hat. Aber ich sag dann später noch was dazu.
Ja.
Oder ich sag's direkt.
Dann mach's doch direkt.
Also es gibt zwei Folgen in Anführungsstrichen, die's mit denen ich gespielt habe. Einmal war das die letzte Folge, Folge 40, und zwar ist das die, jetzt habe ich natürlich den Episodenführer nicht auf, ich habe nur die Titel auf der Folgen, die ich hier in meiner Top 5 habe. Jetzt gehen alle davon aus, der Timo hat das alles im Kopf. Hat er auch?
Jetzt tippen die beiden hier wieder rum, ich mach's wenigstens leise, du nicht.
Nee, ich bin aber auch rabiat mit meiner...
Das Hexen einmal eins, im Original Witchy Woman.
Richtig. Ich wusste, dass Hexen... Witchy Woman hätte mir tatsächlich, das habe ich im Kopf gehabt, aber auf der Zunge, es sprang nicht herunter. Also die Folge mochte ich immer, nicht weil sie irgendwie jetzt objektiv irgendwas Besonderes ist, sondern ich mag einfach Hexen als Thema. Ich finde es immer cool, wenn ich mag Hexengeschichten an sich. Kennst du Hexen? Cooler, ja, Film, klar. Alter Film.
Sehr schöner Film.
Kommt übrigens auch das Kenner Ghostbusters Hauptquartier vor. Aber egal, Timo, halt die Klappe. Ich mag halt Hexengeschichten. Ich mag auch schon bei den Real Ghostbusters, da gab es eine Folge, die ich sehr mag, mit einer Hexe, die versucht, Egon zu bekommen, weil sein Vorfahr sie verbannt hat. Das war so eine spätere Folge, aber eine der besseren späteren Folgen, wo alle diese Egon-Masken aufhaben.
Ja,
ich erinnere mich. Und ich mag halt, wenn viele Frauenfiguren in einer Geschichte vorkommen. Ich gucke mir gerne Geschichten mit Frauen an, und Hexen sind ambivalente Frauen. Das ist halt, ja, ist halt persönlich, mag ich es halt gerne. Die Folge an sich ist eigentlich nichts Besonderes, deswegen habe ich sie dann doch nicht aufgenommen, aber da war ich nah dran. Das hat mich auch ein bisschen dran erinnert an Der Hexenclub. Das war ein Film, der damals um die Zeit auch populär war. Den habe ich auch gerne gesehen. Und der hat ein bisschen was Buffy-artiges auch. Naja, egal, auf jeden Fall. Das war die eine Folge, die hat's knapp verpasst. Und die andere Folge, da wollte ich unglaublich lustig sein und kreativ und habe mir gedacht, ich nenne 4 Folgen aus der Serie und die 5. Lieblingsfolge ist das Comic, was neulich rauskam.
Na.
Weil das fand ich cool. Da haben wir auch schon drüber geredet im Ansatz. Also vor ein paar Wochen, Monaten kam ja diese 4 Comics raus, basierend auf Film, Real Ghostbusters, Reboot Ghostbusters und Extreme Ghostbusters. Und das Extreme Ghostbusters Comic hat mir am besten gefallen von diesen 4. Das fand ich toll und damit habe ich gespielt. Einmal, weil ich die Geschichte ganz nett fand. Ich fand, das hätte man auch gut in der Serie erzählen können. Und weil ich das Ende toll fand, weil Kylie und Eduardo sich da ein bisschen näher kommen.
Ja,
was sie in der Serie nie geschafft haben. Ja, also so sehr.
Kleine Szenen zwischendurch mal.
Ja, wenn man sich mal angeschmunzelt hat, weil man sich gerade gerettet hat. Aber das fand ich schön, weil er am Ende dieser Geschichte sich so ein bisschen das eingesteht, dass er oder sagt, ja, ich möchte jetzt mir selbst eher entsprechen, und dann geben die sich die Hand und so. Das fand ich süß. Also das ist auch was, was ich in der Serie immer so ein bisschen vermisst habe, dass das mal konsequenter wird.
Mhm. Ja, fand ich auch immer schade. Aber das war halt eine Zeit, wo man sich das in Serien noch nicht so getraut hat. Und wenn man
total
heute,
schade.
Ja, das ist so. Wenn man heute sowas wie Extreme Ghostbusters machen würde, ich bin mir sicher, dass man das weiter ausbauen würde und dass es auch eine Charakterentwicklung gäbe.
Ja, das ist wirklich so. Also bei den Real Ghostbusters fand ich dieses, ja, dieses in der Luft schwebende Techtelmechtel zwischen Janine und Egon fand ich toll. Da hätte ich mir nicht mehr gewünscht. Weil das ist so ein bisschen wie bei Mulder und Scully, dass diesen Schritt darfst du nicht gehen, sonst ist es halt nicht mehr spannend.
Ja.
Ja, so, es liegt immer in der, passiert irgendwann was oder passiert nichts. Die Frage stelle ich mir halt nicht mehr, wenn was passiert. Aber bei Kylie und Eduardo hätte ich es mir immer gewünscht. Und da fand ich es so schade, weil die Serie wirklich so an der Grenze zu so einer neuen Generation Zeichentrickserie war, die halt dann konsequent forterzählt hat.
Mhm, genau.
Also jetzt zum Beispiel, die Serie kam ja, wir wissen ja, ich bin ja ein paar Jahre älter als du.
Ach, echt?
Ja. Und die Serie kam zu einem Zeitpunkt raus, wo ich eigentlich keine neuen Zeichentrickserien mehr gesehen habe. Und ich habe aber dann, als ich meine Freundin kennengelernt habe, da hat die mir Avatar gezeigt, der Herr der Elemente.
Oh, super Serie.
Ja, und das ist ja eine Serie, die auch nur wenige Jahre später entstanden ist. Die irgendwie so in den, so Mitte der Nullerjahre,
ja.
Anfang, Mitte der Nullerjahre ja. oder so, die ist ja nun auch schon wieder alt. Und da war ja Zeichentrick an einem Punkt angekommen, wo es halt konsequenterweise halt durchgehend erzählt hat. Und das hat sich auch total bemerkbar gemacht. Also das war wunderschön geschrieben und die Figuren durften sich entwickeln und so. Mhm. Und Extreme Ghostbusters war an der Schwelle so ein, zwei Jahre vorher. Und das ist so schade. Das ist ein Moment zu früh da gewesen, denke ich mir immer.
Ja, ich denke auch, das hätte man später bringen können.
Ja, ja.
Ja, aber ich mag die Serie trotz allem gerne. Ich fand, das hat einfach sinnvoll weitererzählt. Und ich fand es halt immer schön, dass das wirklich auch logisch an Real Ghostbusters angeknüpft hat. Und und trotzdem was Eigenes gemacht hat. Also das schätze ich immer noch sehr an der Serie.
Ja. Ich mir war halt im Rahmen unserer Diskussion über Extreme Ghostbusters in dem Podcast, ich glaube, da war es mir halt wichtig hervorzuheben, wo für mich da die Unterschiede sind, warum ich es nicht so gut finde, aber für sich gesehen mag ich es ja auch. Ich finde es halt nicht so gut wie die andere Serie, aber ich mag es auch für das, was es ist, wie man so schön sagt. Und jetzt mit ein paar Jahren Abstand und so kann man das Ganze auch irgendwie neu betrachten und dann halt, ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt mich wahnsinnig schwer tue damit.
Ich hoffe ja immer noch, dass man nochmal bei Sony sich nochmal auf die Serie rückbesinnt und die nochmal in irgendeiner Weise komplett auf Blu-ray veröffentlicht oder so. Das wäre echt ein großer Wunsch.
Ja gut, sie lief ja jetzt remastered im kanadischen Fernsehen, glaube ich, hatten wir auch mal drüber geredet.
Bei also. CA TV hieß es, glaube ich, ja, genau. Mhm. Die Frage ist ja, da hatten wir beide mal außerhalb des Podcasts drüber gesprochen. Es gibt ja diese Firma PDAX, die ja so diverse ja. Serienklassiker rausbringen und auch teilweise Sachen, die eigentlich so völlige Nischensachen sind. Ne? Mhm. Und auch sowas wie Extreme Dinosaurs und Street Sharks und so ein Kram, wo man sich denkt, ja, da gibt es immer noch Fans für. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass die sich mal die Rechte sichern können, um Extreme Ghostbusters veröffentlichen zu können.
Das sehe ich nicht. Also ich fände es auch schön, aber bei Sony, die wollen ihre Sachen selber rausbringen. Die haben kein großes Interesse. Das eine Konversation, wenn du die aufnimmst, verläuft äußerst träge. Das ist schwierig.
Schade eigentlich.
Also ich weiß ja, dass die Jungs und Mädels bei Turbine, die Real Ghostbusters gebracht haben, dass die irgendwie jahrelang gebraucht haben von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und das lag halt nicht an denen. Ja. Ist so.
Man wird ja wohl
dann ist halt immer ja, klar. Wäre total schön. Ich kenne auch PDAX. Ich glaube, PDAX ist nochmal eine Nummer kleiner als Turbine. Aber ich weiß halt nicht, ob die dann irgendwie diesen langen Atem auch mitbringen. Man kann es vielleicht mal anregen.
Aber ich finde das krass, was die alles für Zeug veröffentlichen, wo man sich denkt, wie kommen die an die Rechte dran dafür? Das ist ganz irre. Die haben zum Beispiel vor kurzem, es gab mal so ein Sherlock Holmes Fernsehspecial mit John Cleese in der Hauptrolle, wo er quasi den Nachkommen von Holmes spielt, der halt so ein bisschen dusselig und vertrottelt ist. Und das ist auch ganz lange verschollen gewesen. Und das haben die jetzt veröffentlicht, auch in der deutschen Synchronfassung und mit der Originaltonspur. Und ich denke mir immer so, wenn die an solche Sachen drankommen, dann irgendwie muss das doch möglich sein, dass man irgendwie Sony überreden kann.
Aber da ist die Herausforderung wahrscheinlich eher, die gute Master zu finden. Und rechtemäßig ist das total günstig. Das ist nicht... Also ich kenne diese PDAX-Sachen. Ich lese mir immer die Geek durch. Es ist so ein... Es ist ein Geek-Magazin.
Ach was, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte jetzt so für Haustiere oder so.
Und die rezensieren auch immer diese PIDA-Neuveröffentlichungen und ich denke mir auch, das ist ja absurd. So alte Sachen, von denen man, die man selbst früher vielleicht mal wahrgenommen hat, aber deren Existenz man komplett vergessen hat. Und dann auf einmal bringen die da wieder was raus und dann auch total liebevoll bearbeitet. Aber das sind halt wirklich, das ist ein brillantes Konzept, weil du kannst halt an die Sentimentalität anknüpfen der Leute und gleichzeitig kostet das in den Rechten nicht viel, ganz oft.
Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Also die haben ja auch ein Forum, wo man auch Wünsche reinschreiben kann. Und es gab da schon viele Leute, die auch Extreme Ghostbusters gewünscht haben. Mal gucken.
Ich weiß.
Naja, ich halte weiter daran fest, irgendwann werden wir die Serie mal komplett auf Blu-ray und DVD genießen können.
Mal schauen. Also wenn da irgendwas kommt, dann nehme ich an, dass Sony selbst eine Veröffentlichung irgendwann rausgibt. Vielleicht wieder so als Werbung mit für den neuen Film nächstes Jahr oder so. Aber mir wäre schon lieber, wenn ein kleineres Label das irgendwie machen wird. Da haben wir bessere Erfahrungen gemacht.
Schön wäre es.
Ja.
Nun gut. Wollen wir zu unseren Top 5 übergehen?
Yay!
Ich würde sagen, da ich bei den Real Ghostbusters angefangen habe, fängst du diesmal an. Und wir kämpfen uns dann quasi wieder von hinten nach... an die Spitze.
Yay! Dann fange ich an.
Pure Begeisterung hier. Was ist denn hier los?
Ja. Dann fange ich an mit der ersten Folge. Die Rückkehr der Ghostbusters.
Boah. Das sind ja aber eher zwei Folgen, oder?
Ja. Also ich würde mich jetzt auf die erste Folge konzentrieren. Die zweite Folge nehme ich ein bisschen mit rein. Ja, im Grunde genommen... Es ist ja eine lange Folge, eine große lange Folge. Es gehört ja zusammen.
Na gut.
Ich mag das total, wie die Figuren etabliert werden am Anfang, wie die eingeführt werden, das Gespräch, das die miteinander führen in dem Vorlesungssaal da. Ich finde das toll. Das ist tatsächlich auch eine Folge, die ich in Deutsch mir noch angucken kann.
Ja.
Weil ich weiß nicht, was da passiert ist, aber wir haben uns das ja auch schon mal, glaube ich, anderswo erwähnt. Irgendwie, also zumindest bei Eduardo fällt es mir ganz stark auf, dass der halt irgendwie das noch anders und ein Stück weit ernster anlegt als dann später. Später ist er so,
ja, jammerig und so.
Und da gefällt er mir noch ein bisschen besser und Ich mag das. Ich mag die ganze Prämisse am Anfang, wie das vorbereitet wird, wie die Leute, wie die Figuren zusammenkommen. Ich mag diesen Teil mit Kylie, die dann besessen ist. Das finde ich natürlich toll. Das ist auch super sexy.
Super sexy.
Ja, feel my disease. Jetzt wirst du meine Krankheit zu spüren bekommen.
Ja, das ist. Ich weiß noch, dass wir gestern über WhatsApp, über Sprachnachrichten das schon angeschnitten haben und wir dann gesagt haben, okay, wir heben uns das jetzt für den Podcast auf. Und eigentlich haben wir das auch schon in dem eigentlichen Extreme Ghostbusters Podcast gesagt, aber ich möchte es nochmal hier erwähnen. Ich finde, die deutsche Synchro ist einfach eine vollkommene Katastrophe. Wie gesagt, bei der ersten Folge ist es noch okay. Kann man sich durchaus noch geben im Deutschen, aber danach, ich weiß nicht, ob die Sprecher nicht mehr bezahlt wurden oder so und die Übersetzer, aber da passt ja nichts mehr, wirklich. Die Stimmen völlig lustlos. Also das Gegenteil von dem, was wir immer bei Real Ghostbusters gesagt haben, wo die deutsche Synchro wirklich over the top genial ist und toll gemacht und die Sprecher richtig die Rollen spielen. Und hier hat man das Gefühl, die lesen einfach ihren Text ab und das noch schlecht, kennen den Zusammenhang nicht, kennen die Szene nicht und die Figuren nicht. Und ich finde das einfach furchtbar. Also jetzt, wo ich die Folgen nochmal im Original geguckt habe, fällt mir wieder auf, wie schön das eigentlich im Original alles gesprochen ist.
Das ist mir gestern auch wieder aufgefallen, weil ich habe mir ein paar Folgen im Internet angesehen. Auf legalen Seiten.
CATV natürlich, ne, ja.
Ja, nee, ist mir bei Kylie wieder aufgefallen. Ich red heute nur über Kylie, weil...
Naja.
Das...
Du und deine
Kylie. Ich muss mich an irgendwas festhalten, was ich mag. Egal. Da ist es mir aufgefallen. Ich habe dir das gestern schon erzählt. Ich erzähle es jetzt nochmal für alle. Es gibt ja dieses 10 Jahre alte deutsche DVD-Boxset, wo 10, 12 Folgen drauf sind. Das ist damals mit dem Videospiel rausgekommen. Als Mitverwertung, als Werbung halt quasi. Und da waren die deutsche Fassung war da drauf und die englische Fassung auch. Und ich dadurch die ersten 10, 12 Folgen, wenn ich die geguckt habe, dann immer nur in Englisch, dadurch, dass die Vorlagen auf DVD. Und ich liebe das. Und die späteren Folgen, ich habe ja meine alten Fernsehaufnahmen noch von Sat.1, das ist auch alles, was mir geblieben ist von den späteren Folgen, also im Großteil der Serie. Und ich kenne die halt nur in Deutsch. Und ich habe mir jetzt halt im Internet, weil ich halt so faul war, die DVD einzuschieben, habe ich halt einfach mal geguckt, was es so im Internet gab und habe mir die späteren Folgen halt in Englisch angesehen, habe ich gefunden. Und es ist so gut, was da was da geleistet wird an Voice Work.
Mhm.
Voice Work. Das ist schön. Und Kylie, da ist es mir halt aufgefallen, weil ich erstens die deutsche Stimme immer komplett fehlbesetzt fand. Die Sprecherin ist gut. Ja, das ist ja die Patty, damals auch noch ein bisschen jünger, aber ich fand sie damals schon nicht so passend.
Mhm.
Unbedingt, vor allem im Vergleich mit der großartigen englischen Stimme. Und da ist mir halt aufgefallen, dass sie im Deutschen halt immer nur angepisst klingt, genervt. Und im Englischen dagegen, so flach, aber so auf den Punkt, ironisch.
Ja.
Schwierig, wenn du mit der deutschen Sprache arbeiten musst.
Aber es ist halt, ich finde, sie ist immer so ein bisschen nah am Spengler dran, so von ihrer Ausdrucksweise, finde ich. Also das finde ich immer schön. Sie ist wenig emotional so in solchen Sachen. Und das,
ja, ist sie, aber dann so auf den Punkt,
ja.
Die diskutieren über irgendwas, dann kommt irgendwie so ein Satz von ihr und so,
ja. Bam,
und ich denke mir, okay, das hat jetzt richtig gut gepasst und im Deutschen ist es dann nur wieder so ein angekotztes, keine Ahnung. Kann die Sprecherin auch nichts für, da hätte die Regie was machen müssen, aber gut, egal. Und bei den anderen ist es halt so, da merke ich halt, okay, die sitzen da und haben die Anordnung bekommen, das ist eine Kinderserie, spricht das wie für eine Kinderserie und gebt euch, da müsst ihr euch keine Mühe geben. Das ist irgendwie, na gut. Aber nochmal zurück, um auf die Folge zu sprechen zu kommen, das sind halt so Kleinigkeiten. Ich habe eben schon gesagt, die Sache mit Kylie zum Beispiel, das ist jetzt nicht nur, weil sie da irgendwie ihren erotischen Auftritt hat, sondern auch drumherum so Kleinigkeiten. Da gibt es so eine Kameraschwenk, wie sie vor Eduardo steht und dann schwenkt die Kamera so rum zu den anderen, die ihn dann warnen wollen, weil sie ja besessen ist.
Ja.
So Kleinigkeiten, das ist sehr, sehr cineastisch inszeniert. So Sachen, die haben mir in späteren Folgen dann mehr gefehlt. Ich finde, das sind wirklich schöne, schöne, schöne Momente. Ich mag auch die Akira, also die Bösewichtin, finde ich ein bisschen silly, aber in der besessenen Form sehr schön. Alles richtig gemacht am Anfang.
Ich finde die Idee auch schön, mal so mit so einer, ja, mit einer Bedrohung in Form einer Krankheit einzusteigen. Also ein Geist, der eben so eine Seuche verbreitet, finde ich auch mal eine schöne Idee.
Ja, Das ist ja auch lustigerweise so, wenn früher irgendwie Seuchen herrschten und wir waren noch nicht so weit vom naturwissenschaftlichen Verständnis, dann waren das ja auch immer Dämonen dran.
Richtig, schon. Deswegen, also finde ich eigentlich schön. Also da merkt man, dass man sich da auch wirklich Gedanken gemacht hat über die Bedrohung und finde ich auch in den Folgen, also in den ersten beiden Folgen, gerade in der zweiten, im zweiten Teil ist das ja alles sehr düster gehalten und dunkel und das finde ich passt total und das baut eine richtig schöne Atmosphäre auf.
Das stimmt. Was ich mich immer gefragt habe, ist, warum die Akira am Ende explodiert, aber dann doch in der Falle ist, aber gut.
Ja gut, das man weiß es nicht. Da hat man wahrscheinlich zwei Entwürfe gehabt und bevor man einen Entwurf wegschmeißt, sagt man, ach komm, machen wir beides. Fällt eh keinem auf. Halt,
es ist halt, diese erste Doppelfolge ist halt so ein Grobentwurf für das, was man sich auch für den dritten Kinofilm ewig vorgestellt hat.
Ja.
Also da hat man es halt dann bekommen. Das fand ich schön, finde ich immer noch schön. Kann ich mir immer noch gut angucken.
Die Folgen haben aber auch so viele schöne kleine Szenen. Also zum einen, wie du schon sagst, dieses Kennenlernen der vier neuen Ghostbusters oder angehenden Ghostbusters ist schön, weil man einfach merkt, dass es auch völlig gegensätzliche Charaktere sind. Und das ist was ich ja auch immer gesagt habe, ich finde die Dynamik der Gruppe schön, eben weil sie keine richtig engen Freunde sind, sondern sich halt irgendwie zusammenraufen mussten und an einem Strang ziehen müssen und aber trotzdem jeder so seine Eigenart hat. Das finde ich irgendwie cool, das sorgt für eine tolle Dynamik in der Serie. Die hat man natürlich noch ausbauen können, gerade Roland ist ja immer so der Schwachpunkt, weil der eben wenig Background mitbringt und wenig Ecken und Kanten hat, aber im Großen und Ganzen, finde ich, zeigt das halt dieser Zweiteiler schon ganz, ganz hervorragend.
Das ist was, wo ich bei dem Anfang wirklich auch zustimmen kann, da passt es dann. Ich finde es halt schade, dass wir am Ende der Serie immer noch an dem Punkt sind.
Ja, womit aber wir aber ist, wieder bei dem Punkt sind, ja, ist eine Charakterentwicklung in alten Serien, ne?
Ja, das ist schade. Aber naja, gut. Das ist meine Nummer 1. Also meine erste der Top 5 Folgen. Jetzt bist
also,
du dran.
Also Platz 1 oder Platz 5?
Ich habe ja vorhin gesagt, ich platziere die jetzt okay, nicht. Das sind 5 Folgen, die rausstechen.
Ja, ich wollte es nochmal versuchen.
Also kannst du die aussuchen.
Ich habe auf jeden Fall ein Ranking erstellt, weil mir fiel das leichter, das so ein bisschen aufzureihen. Und bei mir ist auf Platz 5 die Kugel von Moldawien, im Original The Unseen. Weil, also es hat mehrere Gründe. Zum einen finde ich diesen Dämon Tenebrak total gruselig. Allein auch diesen, ich finde das immer schön mit diesem Spruch, ne, dieses, ne, am heiligen Leben hast du teilgenommen, um das Augenlicht dir zu nehmen, bin ich gekommen. Finde ich toll. Und allein diese Idee, halt diese Kugel, und sobald man die in die Hand nimmt, also berührt, dann erscheint dieses Wesen und stiehlt dir die Augen. Und das fand ich immer mega gruselig. Und die Serie oder die Folge hat eine schöne Atmosphäre. Zum einen ist die immer bedrohlich durch diesen Dämon, dann hast du ja auch diesen Nebenplot mit Kaldi und Eduardo.
Ist das da, wo sie die Waffen verlieren?
Ja, genau. Ich finde halt diesen Moment auch total schön, dass man mal darauf eingeht, dass ja Kaldi diejenige ist, die halt nur diesen Proton-Revolver hat und eben dementsprechend oft nicht viel an Equipment mit sich herumträgt, außer der Falle noch auf dem Rücken. Und Eduardo jammert dann halt rum, wie schwer die Waffen sind oder die Geräte. Und dann tauschen sie. Und sie nimmt halt das Proton-Pack und er nimmt halt diesen kleinen Proton-Revolver. Und bei der ersten Geisterjagd zu Beginn der Folge verliert er die direkt. Die fällt in einen Mülllastwagen, in einen Mülltransporter und wird halt weggefahren. Ja, und dann versuchen sie halt in der Folge diesen Blaster wieder zu finden und verlieren auf dem Wege dann noch das Proton-Pack und so weiter. Und ich finde die Dynamik zwischen den beiden so schön, wie sie sich da gegenseitig eigentlich völlig auf den Sack gehen. Und es dann aber auch diese Momente gibt, in denen man merkt, dass gerade Eduardo eigentlich total loyal ist und für Freunde einsteht und so. Diese Momente, wo er sie verteidigt und das Verlieren des Proton-Packs dann auch noch auf sich nimmt und so. Und das finde ich total schön. Das ist sehr schön geschrieben. Und im Original auch wunderschön gesprochen von den Synchronsprechern. Und ja, also ist halt eine Folge, die mir wirklich gefällt, auch wegen dieser Bedrohung und der Figurendynamik.
Ich finde das cool, weil Egon wird ja dann irgendwann einkassiert und ins Gefängnis verfrachtet, weil irgendwelche Räuber dann irgendwie an die Packs kommen, genau, im Laufe der Geschichte. Und ich finde das Outfit cool, dass Eduardo und Kylo dann sie inkognito haben, dass sie ihn besuchen da drin.
Ja, die Shirts sind klasse, ne?
Ja, genial. Witz. Nee, das, also dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das finde ich auch. Also es ist auch das erste Mal, dass irgendwie damit umgegangen wird, wie haarsträubend gefährlich das eigentlich ist, mit diesen Dingern rumzurennen. Nicht nur, weil die halt großen Schaden verursachen können, sondern weil sie auch halt ganz schnell in falsche Hände geraten.
Richtig.
Ja, das hat man halt auch selten. Auch lustig, wie die Obdachlosen, die da unter der Brücke wohnen, sich da irgendwie die Würstchen mitbraten wollen und das dann
hier
essen.
Die im grünen Leuchten, ne?
Ja, ja.
Das ist auch sehr schön. Ja, das ist es eben. Also die Folge hat so diese eine Seite ist halt dieser düstere Aspekt, der Horror mit Tenebrak. Und dann hast du aber eben auch diesen witzigen Plot mit Kylie und Eduardo. Und das finde ich schön. Das ist total Ghostbusters auf den Punkt irgendwie. Also deswegen, das finde ich eine ganz, ganz tolle Folge. Die gucke ich immer wieder gerne. Die wird mir auch nie langweilig.
Ja, das stimmt. Das ist ja.
Das ist ja.
Ja.
Das ist das, Timo.
Das ist das. Geht nicht am Ende noch eine Lampe kaputt, weil Eduardo den Strahler fallen lässt? Bei der Polizei?
Ja, sie kriegen die Protonenpacks wieder und er hat es dann ja am Schluss geschafft, Tenebrak zu überlisten. Das finde ich übrigens auch total schön, weil er Tenebrak dann die Kugel hinhält und Tenebrak sich dann quasi selber die Augen nimmt und er setzt sich ja immer selber die Augen ein, die er von den Menschen nimmt und dementsprechend besiegt er den dann und alle bekommen ihre Augen zurück und so weiter und er feiert sich dann halt am Schluss und ja, wie er halt immer ist, er gibt dann ja gerne an und jongliert dann mit dem Protonenwerfer rum und wirbelt den so in die Luft, fängt ihn natürlich nicht auf und der fällt auf den Boden, schießt und dann geht eben die besagte Lampe zu Bruch und er sagt dann aber zu Kylie dann so, ja, sie war es eigentlich. Finde ich auch einen sehr schönen Schlussmoment.
Ja, alle gucken böse.
Der Eddie.
Das ist die, ja. Die andere Möglichkeit wäre, dass alle zusammen lachen. Und dann ist es Schluss. Ja, aber gut. Ja, lustige Folge. Ich finde es auch schön, dass, also das sehr sozial von Tenebrak, dass der bei dem einen Kerl, ich glaube dem Kurator von dem Museum, gewartet hat, bis die Ghostbusters kommen und ihm sagen, niemand darf die Kugel ansehen. Ja, aber ich habe die Kugel angesehen. Und in dem Moment kommt er dann.
Vielleicht bei den anderen hat er es eiliger gehabt. Ja, vielleicht hat er sie erst kurz vorher gesehen.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Tenebrak hat auch mal was anderes vor. Also der ist ja nicht nur die ganze Zeit. Ja, es ist ein erschreckendes kreatives Ungeheuer. Auf jeden Fall. Ich muss mir nochmal das Original anhören, den Originalspruch. Wobei der ja tatsächlich im Deutschen auch ziemlich cool klingt. Aber solche Sprüche funktionieren auch oft mit der deutschen Sprache besser.
Ja.
Das hört sich dann alles noch mal ein bisschen mystischer an.
Hm. Ich finde auch die Stimme von Tenebrak im Original, die ist echt Gänsehaut erzeugend, ja, finde ich, ja.
Also ich höre deine Tastatur.
Das ist richtig, weil ich gerade den Spruch suche, ob ich den hier irgendwo finde, weil der auch schöner klingt. Aber ich finde zum Beispiel Tenebrak auch gar nicht. Das ist auch spannend.
Im Ghostbusters Wiki oder so vielleicht?
Die ist mir völlig unbekannt, diese Seite.
Tenebrae on Twitter. The Ghostbusters Reboot got a shitscore.
Ah, ich habe den Spruch gefunden. Oh, sacred seal, you did partake. Now your sight you must forsake.
Geil. Ist das Shakespeare?
Nee, Tennebrauk.
Tennebrauk
heißt er? Hat er übrigens hier geschrieben. Im Deutschen sagen sie mal Tennebrauk.
Also. Ja, aber das sind so, also in der deutschen Version, erstmal, ich weiß jetzt nicht, wie es im Original ist, aber die sagen immer ektoplasmatisch. Ja. Falsch. Das heißt ektoplasmisch. Richtig. Ja? Und ich glaube, in der deutschen Version sagen sie auch ständig Egon.
Ja.
Warum sagen die Egon? Der ist Egon. Also entweder Egon, so wie bei Real Ghostbusters, oder Egon. Egon. Aber nicht Egon. Wer ist Egon? Das ist der Zwillingsbruder von Egon.
Ja, das siehst du auch an seiner Frisur. Das ist der Zwillingsbruder Egon.
Der Egon.
Oder vielleicht auch
nicht zu fassen.
Vielleicht auch Ivan. Ivan Spengler, der berühmte Vetter aus Russland.
Oh Gott.
Ja, ja, Timo.
Simba.
Dann machen wir weiter mit deiner nächsten Folge. Ja, die fand ich auch cool. Genial.
Ich bin jetzt am Umsortieren im Kopf.
Okay.
Meine nächste Folge. Jetzt habe ich mich nämlich spontan umentschieden.
Ja.
Und es ist Spuk bei den Tunnelmenschen.
Oh, okay.
Ja, Mole People im englischen Original.
Ja.
Etwas schöner, etwas kurzer, etwas auf den Punkt. In dieser Folge gibt es eine paranormale Bedrohung und es gibt auch ein Volk, das so unter New York lebt, in den stillgelegten Tunneln und so. Das ist quasi, vielleicht würde man heute Roma sagen oder so, ich weiß es. Es hat so ein bisschen den Einschlag irgendwie und die Stadtverwaltung will halt, also die Schuld für diese paranormalen Bedrohungen, die da auch irgendwie da unten, von da unten herkommen, die will halt auf dieses kleine Volk schieben. Und dementsprechend ist einer von denen, glaube ich, von der Polizei auch schon verhaftet worden und dessen Tochter sucht jetzt Hilfe bei den Ghostbusters, damit die halt für Klarheit sorgen und die geisterhafte Bedrohung halt aus der Welt schaffen, damit die Mole People wieder in Frieden leben können und in Ruhe gelassen werden von den Offiziellen und so und nicht mehr belangt werden für ein Verbrechen, das sie nicht begangen haben. Das finde ich sehr schön, weil auf der einen Seite erweitert das diese Ghostbusters-Welt. Von diesem kleinen Volk haben wir noch nie was gehört. Mole People gibt es ja wirklich, also Leute, die so unterirdisch wohnen. Und ich finde es auch interessant, wenn ich mir so in Bezug auf eine große Stadt wie New York, wo es halt ganz viel unterirdisch gibt und auch stillgelegte Gänge und sicherlich auch Leute, wirkliche Leute, die dort hausen und so. Ich finde das ein interessantes Konzept. Das ist auch eine Geschichte, die ich, ja, wo ich schade finde, dass das in diesem 20-Minuten-Korsett stattfinden muss, weil das hätte ich gern ein bisschen ausgebreiteter gesehen. Das hätte man auch so ein bisschen auf eine Doppelfolge vielleicht erweitern können. Und dann finde ich es ganz toll. Ich mag ja Garrett überhaupt gar nicht. Das ist so meine Hassfigur im Ghostbusters-Kosmos von allen. Also finde ich den Ron aus den Comics noch besser. aber hier hat er tatsächlich mal ein bisschen einen Moment halt oder eine Folge abbekommen, wo er halt ein bisschen sympathischer rüberkommen kann, wo er ein bisschen Tiefe bekommt.
Ja.
Weil er ja derjenige ist, der quasi die Ansprechfigur ist für das Mädchen, das irgendwie aus dem Volk der Mole People zu den Ghostbusters kommt, die dann irgendwie einen total verqueren, komplizierten Namen hat und Egon sagt dann, das ist ja schwer zu merken, wie nenn dich denn deine Freunde? Und sie sagt, Steffi.
Ja, ich erinnere mich, die Szene ist auch schön.
Und dann Garrett nimmt sich so ein bisschen ihre an und dann und zeigt ihr so die überirdische Welt und da gibt's schöne Szenen und davon profitiert seine Figur halt auch ein bisschen. Also die Folge gefällt mir total. Und das ist halt auch eine Folge, die das ist jetzt wieder so aktuell wie nie zuvor, die die halt aufzeigt, wie schnell halt irgendwelche Sündenböcke gefunden werden für irgendwelche Probleme, die es vielleicht gibt, um abzulenken, wo sagen, okay, hier, die sind's gewesen, aber die sind's überhaupt nicht gewesen, aber das ist halt eine kleine Zielgruppe, eine kleine Randgruppe, die sich nicht wehren kann. Und die machen wir verantwortlich für irgendwelche Probleme.
Ja, auf jeden Fall.
Und das finde ich sehr schön. Das ist auch was mir früher nie so aufgefallen ist, wenn ich das so durchgeguckt habe. Und jetzt, wo ich mich halt ein bisschen damit mehr befasst habe, auch im Hinblick auf die Top 5 Episode jetzt hier, finde ich, ist das eine Folge, die mir aufgefallen ist. Ich mag die. Und ich habe halt wieder eine neue weibliche Hauptfigur, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich mag es immer, wenn neue Frauenfiguren dazukommen. Das ist schön. Und Garrett darf mal so ein bisschen romantischer sein und nicht immer der BA-Charakter. Ghost Butt kicken und so.
Kicking Ghost Butt.
Ja, das ist schön. Für die Folge musste die andere Folge dran glauben, die der Golem erwacht, die ja auch naheliegend gewesen wäre, weil sie mit Antisemitismus und so umgeht. Aber es ist ja eine persönliche Top 5 und deswegen habe ich mich jetzt für die Mole People entschieden.
Ja, ist in der Tat eine Folge, die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Weil die hat tatsächlich, finde ich, oder gehört zu den Folgen bei Extreme Ghostbusters, die wirklich am stärksten das Problem hat, mit diesem zeitlichen Rahmen und eine Story in diesem Rahmen unterzubringen. Hast du eben auch schon gesagt. Ich finde das hier tritt das aber wirklich oder fällt es sehr auf, weil das eigentlich tatsächlich ein Thema ist, das man eigentlich strecken müsste. Und deswegen wirkt für mich die Folge immer so vollgestopft. Also eigentlich passiert ja auch recht viel in der Folge, aber es ist alles so Schlag auf Schlag und zack, zack, zack. Und eigentlich dieses diese Szenen mit Steffi und Garrett, die eigentlich ganz viel rüberbringen sollten und ein bisschen Charaktertiefe bringen sollten, die verfehlen dann meiner Meinung nach leider ihre Wirkung, weil eben die Zeit nicht da ist. Aber es ist schwierig. Ja. Also ich finde es auch vom Thema her schön, weil es mal auch wieder was Neues ist und so ein bisschen in der Serie auch rausbricht. Aber ja, die hat halt wirklich also dieses Zeitproblem.
Ja, das ist leider wahr. Also andere Folgen könnten ruhig kürzer sein. Die sind dann wirken dann entgegengesetzt gestreckt halt. Die hätte mehr Zeit gebraucht. Das ist schon wahr, aber ich mag halt dieses neue Setting, dieses Thema um die Menschen, die unten drunter wohnen quasi und diesen Sündenbock Rang einnehmen dann. Und das ist halt bei Extreme Ghostbusters ist es ganz viel, dass ich Folgen so ich will nicht sagen klassische, sondern so, wenn ich jetzt böse bin, so 0815 Ideen. Ja, da habe ich diese Freddy Krüger-Figur, da habe ich einen Wunschverkäufer, das sind so Sachen, die ich in jeder Horrorserie irgendwie bekomme. Diese typischen Horrorelemente und Geschichten, die dann in jeder Serie dieser Art irgendwie. Und das ist was ganz Neues gewesen. Und das hat mir gut gefallen. Ich mag das. Und ich mag die Figur. Wie gesagt, schade, sie hätte auch öfters mal vorkommen können. Das hätte ich Garrett gegönnt und das hätte ihm auch gut getan im weiteren Verlauf der Serie.
Ja, das wäre auch was, wenn man heute irgendwie sich entscheiden würde, okay, wir lassen nochmal Extreme Ghostbusters aufleben und machen mal einen Reboot oder so, würde ich dir garantieren, dass das da auch der Fall wäre, dass sie immer mal wieder auftauchen würde und dass die Beziehung da auch ausgebaut werden würde und auch zwischen Kylie und Eduardo. Das würde viel mehr Raum finden heutzutage.
Ja, das sind auch so Sachen. Es wird halt immer gesagt, ja, ach, mit den Beziehungen, das ist so seifenopernmäßig, aber ich mag das total und was bringen denn Figuren irgendwie weiter als Beziehungen? Ja, das ist doch, ja.
Man muss ja auch.
Das sind dann,
ja. Ich finde es genial, wie wir uns heute, oder ich speziell dir ins Wort falle. Es tut mir leid, Timo.
Man muss ja auch.
Ja, jetzt bin ich durch den Faden verloren.
Oh, schade, ich nehme mich auch.
Jetzt habe ich es wieder. Man muss ja auch immer mal mit der Zeit gehen. Und eine Serie oder Serien und Filme haben sich nun mal weiterentwickelt. Und heutzutage wird eben ein Film, der einfach so gar keine Charakterentwicklung hat und wo man so gar keine Tiefe hat, der zieht halt auch keine Wurst mehr vom Teller, so sagen wir es mal so. Selbst ein Marvel-Film bringt teilweise tiefe Charaktere hervor, wenn man sich mal Thanos anguckt oder so. Das ist einfach alles ein bisschen schöner geworden. Es wird alles besser geschrieben.
Ja. Selbst Marvel hat nach 11 Jahren einen echten Charakter statt eine Cartoon-Figur hervorgehoben. Egal, lalala.
Ja, das klingt jetzt, das klingt jetzt so negativ, aber daran sieht man ja, wie sich eben die Zeiten geändert haben. Und selbst eine Comic-Verfilmung, die halt früher einfach mal irgendwie, ja, halt eine Comic-Verfilmung war und das durfte keine große Tiefe haben oder so, sondern musst du unterhalten. Selbst da ist es inzwischen so, dass die Charaktere auch mal tragisch sind und eine Tiefe haben und sich entwickeln. Also von daher, ich würde gern echt mal sowas wie die Extreme Ghostbusters einfach nochmal in einer neuen Form sehen. Das muss ja nicht genau das Gleiche sein, aber.
Ja. Als erstes, die erste Aufgabe ist, du guckst jetzt mal die Batman-Filme von Tim Burton an.
Die ich kenne,
ja. Und dann reden wir. Tragische Figuren und Tiefe. Nein, ja,
aber auch da hast du nicht die Tiefe gehabt, die du zum Beispiel in The Dark Knight bei den Figuren gehabt hast. Also nichts gegen die Tim Burton-Filme, die sind super gewesen.
Ja, das sind verschiedene Ansätze, klar. Das ist. Ich kann die Tim Burton-Filme auch zu Tode analysieren. Also da geht mir auch der Stoff nicht aus, wenn ich will. Aber gut, das führt jetzt hier auch zu weit. Ich fände es auf jeden Fall, was richtig ist, fände es schön. So eine Geschichte wie die bei der Folge jetzt, Mole People, das sind auch so Sachen, die man heute überhaupt nicht im Rahmen einer kompletten Folge erzählen müsste,
ja.
Sondern nebenbei, während in einem Handlungsstrang, könnte man das irgendwie, dass sich ein paar Folgen um vielleicht ganz andere Fälle drehen und das wird so nebenbei immer ein Stück weiter erzählt. Ja. Und dann erzähle ich lieber den Strang über 5 oder 8 Folgen und hab dann irgendwie was Ganzes
ja.
Für die 4. Naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall mag ich die Folge. Und das ist mein Platz 2 oder Platz 4, je nachdem.
Ich dachte, du hast gar keine Platzierung. Ha, erwischt.
Ja, oder Platz 5 oder Platz 1 oder Platz. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt bist du wieder dran.
Jetzt bin ich wieder dran. Meine Nummer 4.
Danny. Ich hab dich angefeuert.
Hey. Oh, ich hoffe, ich schaff das. Meine vierte Folge ist Sanierung auf Ghostbuster-Art. Im Original Home is where the horror is.
Mhm.
Zugegeben, nicht die spektakulärste Folge. Oh, mein Funko Pop Slimer ist da. Live im Podcast. Geil.
Cool.
Wollte ich nochmal anmerken.
Zeig mal.
Hier, schau mal. Nein, steht hier im Karton. Meine Frau hat die mir gerade lächelnd hier hingestellt.
Sehr schön.
Ist keine spektakuläre Folge, aber ich finde das schön, dass die Folge eigentlich das auch so ein bisschen aufgreift. Meiner Lieblingsfolge der Real Ghostbusters, nämlich ein Spukhaus. Und auch hier ist es ja wieder so, dass das Haus selber eigentlich der Geist ist sozusagen. Und ich finde das schön. Also es fängt halt an mit zwei Kindern, die für ihre Schule halt Schokoriegel verkaufen und die Erlöse dann eben der Schule zugutekommen. Und sie klingeln bei einer alten Frau, bei einem Haus. Und der kleine Bruder findet das schon total gruselig und so. Und naja, die klingeln dann da und werden von der alten Dame hereingebeten. Und dann verschwinden sie. Die Ghostbusters werden dann von den Eltern gerufen und sie untersuchen das. Und stellen relativ schnell fest, dass die alte Frau irgendwas zu verbergen hat. Bis sie dann auf einmal verschwindet. Und plötzlich sehen sich die Ghostbusters dann in einem sehr gruseligen Haus wieder, das riesig groß erscheint, weil sie durch endlose Gänge sich bewegen, die Möbel rumspuken und sie seltsamen Gestalten begegnen, zum Beispiel einem Hausmädchen, das Eduardo ein bisschen nett findet und sich dann bald herausstellt, dass sie gar kein Mensch mehr ist, sondern auch schon verstorben. Und sie versucht, die Ghostbusters zu warnen und ja, ich finde das schön, weil es hat einfach so eine lineare Geschichte. Da gibt's keine riesengroßen Twists. Und es ist aber trotzdem toll erzählt. Und ich finde das einfach spannend, wie sie durch dieses Haus sich bewegen und diese verschiedenen Gefahren überwinden müssen. Auch diese riesige Uhr mit dem Pendel, wo sie durchspringen müssen. Und das hat alles so viele tolle kleine Momente und ich mag die Folge gerne und dass die Bedrohung selber eigentlich das Haus ist, finde ich auch toll. Also mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja. Amerikaner scheitern an der französischen Sprache. La Maison.
La Maison. Ja, war ja eigentlich relativ schnell klar, ne?
Ja, aber das ist lustig. Ja, klassische Spukhausgeschichte.
Ja, eine Sache, die ich noch schön finde, ist dieser Subplot mit Garrett, der ja seine Fastenzeit eingelegt hat und die ganze Zeit mit knurrendem Magen durch die Gegend rollt.
Das wusste ich gar nicht mehr. Mhm. Das ist geil, bist du Batman? Nein, ich bin sein Cousin
Ghostbuster Man. Auch ein schöner Moment.
Ja. Ja, wie gesagt, schöne klassische Spukhausgeschichte. Geht immer. Ich habe das jetzt gar nicht mehr so auf dem Radar. Ich weiß noch, dieser tragische Moment, wo das Mädchen, Hausmädchen da die Haare vom Gesicht streicht und dann ist sie so entstellt unten drunter. Und ja, schade. Aber sie werden ja alle erlöst. Das ist richtig. Schön.
Sie wirft.
Wer ist eigentlich am Ende eingeschleimt und hängt da an der Wand? War das Garrett? Ja, genau. Ja, oder?
Okay. Ironischerweise wird der Hunger hat, dann gefangen und soll gegessen werden. Fand ich auch schön.
Ja.
Ich finde das auch.
Ja, so ein kleinen.
Irgendwie haben wir es heute nicht so mit der Gesprächskoordinierung, oder?
Ja, aber ich habe eh nichts zu sagen gehabt.
Aber ich habe auch gerade echt ein schlechtes Gewissen, weil ich die ganze Zeit hier ins Wort falle und die Leute wahrscheinlich schon sagen,
lass dir noch mal ausreden. Musst du nicht, weil ich habe da, also die Folge ist ein bisschen momentär, ich habe die jetzt auch nicht so auf dem, also schon, ich habe die schon auf dem Radar, aber erzähl.
Ja, es gibt einen sehr schönen Moment, in dem man so ein Grollen und Brummen hört von diesem Haus. Und Eduardo sagt, ey, war das Haus oder war das dein Magen so zu Garrett gewandt? Und er fasst sich so an den Bauch. In dem Moment finde ich auch schön. Lustig. Ja, tolle Folge. Also auch da kommt halt der Humor nicht zu kurz, aber trotzdem finde ich die Atmosphäre so toll, dieses Haus, das ist auch, finde ich, einfach geil gestaltet und gezeichnet und ja, sehr kreativ.
Ja, ich mag's auch.
Gut, dann mach doch mal mit deiner nächsten Folge weiter.
Ich musste gerade an das Ungeheuer ganz am Schluss denken, was da aus dem Türknauf oder so rauskommt oder
dieses Drachenwesen. Ja.
Ist dir mal aufgefallen, dass viele Ungeheuer in Extreme Ghostbusters wie der T-Rex klingen?
Ja.
Das ist dieser Soundfile, oder?
Ist es auch, ja.
Das ist lustig.
Bisschen schade.
Bitte?
Ein bisschen schade, dass man da nicht ein bisschen kreativer war und andere Geräusche genutzt hat, aber naja.
Ja, gut, aber ich mochte das auch immer. Ich mag das irgendwie, weiß ich nicht, wenn das so konstant ist.
Okay.
Ja.
Nun gut.
Also Sanierung auf Ghostbusters. Was habe ich denn als nächstes? Eine Folge, die ich eigentlich als Ghostbusters-Geschichte total ungeeignet finde, aber jetzt trotzdem in diese Liste aufgenommen habe und ich erläutere jetzt auch gleich, warum.
Bin ich gespannt.
Was könnte es sein? Es ist die Folge Deadliners oder deutsch dämonische Dichtkunst. Eine wunderschöne Alliteration.
Ich hätte nie und nimmer damit gerechnet, dass diese Folge in deiner Liste auftaucht.
Nee, wirklich. Nee, weil ich sie, wie gesagt, hättest du nicht oder war das jetzt Spaß?
Nee, wirklich nicht, weil ich meine mich daran zu erinnern, dass du dich unserem Extreme Ghostbusters Podcast nicht so positiv über die Folge geäußert hast.
Ja, das ist auch richtig. Finde ich auch doof. Also, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Das ist ja so, die Ghostbusters, oh Gott. Die werden aufs Land gerufen. Ich glaube, da in die Stadt, wo der J.N. Klein oder so heißt der, glaube ich, der Autor von diesen, also ich glaube, er ist so ein bisschen Synonym für Stephen King.
Genau.
Oder Cliff Barker, so heißen die, der das ist diese Hellraiser literarische Grundlage dafür geschrieben hat. Das ist ja an Hellraiser angelehnt. Und da spukt es ja auch und irgendwelche Menschen geraten irgendwie in die Fänge von diesen, ich weiß nicht, Cenobites heißen die, glaube ich, bei Hellraiser. Ich weiß nicht, wie sie hier, Deadline, Deadliners?
Die heißen hier Vavex.
Die Vavex, ja, genau. Vavex. Auch ein Zungenbrecher, wunderschön. Und das sind ja irgendwie, die operieren die Menschen dann, gestalten sie dann um, machen dann selber Ungeheuer draus. Also das ist bösester Hardcore-Horror, der da stattfindet. Und ich finde, das beißt sich mit dieser Leichtfüßigkeit, die Ghostbusters mit sich bringt. Also da hilft mir dann auch kein Rumgeplänkel mehr humoristisches zwischen Garrett und Eduardo. Das ist dann, ja, weiß ich nicht, passt mir irgendwie nicht so richtig. Ich finde aber das Konzept prinzipiell toll, dass jemand, der durch Glauben eine Realität erschafft wird. Oder es gab mal diese Folge mit Sherlock Holmes und die Geisterjäger bei Real Ghostbusters.
Ja, ich erinnere mich.
Und da gibt es die Theorie, dass die Geister von Sherlock Holmes und Dr. Moriarty kommen ja auch, und ich glaube, einer von den Ghostbusters sagt, kann ja gar nicht sein, die haben nie wirklich gelebt, das sind literarische Geschöpfe. Und Egon sagt, ja, aber du glaubst gar nicht, was Glauben für Berge versetzen kann. Jedes Jahr werden tausende von Briefe in die Baker Street so und so zugestellt, an Sherlock Holmes adressiert, was tatsächlich auch wirklich so ist. Auch jetzt, heute noch. Und es gibt ja dieses, das ist wieder dieses quantenphysikalische Konstrukt oder die Idee, dass wir uns die Welt selber machen. Ich habe das ja schon mal irgendwie, ja, es ist sehr kompliziert. Es wurde mal beobachtet, dass Experimente sich, oder die Resultate von Experimenten andere sind, wenn die Wissenschaftler mit im Raum sind, mit einer bestimmten Erwartungshaltung.
Ja, stimmt.
Und dass wir halt auf einer Quantenebene vielleicht auf eine Art und Weise funktionieren, die sich uns noch gar nicht erschließt. Ja, wir sind ja naturwissenschaftlich auch erst da, wo wir jetzt sind. Und ich, keine Ahnung, alles was, das kommt uns jetzt vielleicht wie Magie vor und total abgehobenes Zeug, aber dass die Welt eine Kugel ist statt eine Scheibe, das kam uns auch mal total abgehoben vor.
Ja,
das ist wirklich. Und das ist halt dieses, auch bei Deadliners, diese Idee halt vielleicht, dass da ein Autor ist, der eine Welt erschaffen hat, und ja, und dadurch ist diese Welt halt real geworden. Und es wird ja auch so schön geschrieben, wenn es nicht geschrieben ist, dann ist es nicht Realität oder irgendwie sowas. Wortwörtlich weiß ich es nicht mehr, aber sinngemäß
war es. Wenn es nicht geschrieben steht, dann kann es nicht vollbracht werden.
Dann kann es nicht vollbracht werden, genau. Deswegen ja auch Garrett im weiteren Verlauf der Folge versuchte, dieses Manuskript, zu dem der Kleine mittlerweile von seinen eigenen geschaffenen Kreaturen gezwungen wird, es zu schreiben, das umzutexten. Und dann irgendwie so, dann kamen auf einmal Affen mit Bananen und
mit Schraubenschlüssel immer.
mit Schraubenschlüsseln oder so. Ja, also die Idee finde ich interessant. Und die Geschichte gibt es auch tatsächlich schon mal. Es gab einen von John Carpenter, dem großartigen John Carpenter, der tolle Klassiker, Genre-Klassiker. Einer seiner letzten großen, tollen Filme war Die Mächte des Wahnsinns. Und in Die Mächte des Wahnsinns wird ein, ich glaube, es ist ein Privatdetektiv, gespielt von Sam Neill, in eine kleine Stadt gerufen, um einen verschwundenen Autor von Horrorgeschichten ausfindig zu machen. Und dort vor Ort findet er dann heraus, dass alle diese Geschöpfe und alles, was dieser Autor geschrieben hat, Realität geworden ist. Es ist genau dieselbe Geschichte. Mhm. Und aber in einer brillanten Verfilmung umgesetzt. Ganz toll. Die Mächte des Wahnsinns, weil es halt auch, ja, der Protagonist wird im Lauf der Geschichte wahnsinnig, als er feststellt, dass er selbst nur ein Konstrukt ist, dass der erfunden wird. Und toll geschrieben, toll gespielt, wunderschön. Und es hat auch wieder diesen Lovecraft-Touch. Und ich mag das ja so. Und wenn ich mir gruselige Filme ansehe, Gespensterfilme oder wie auch immer, übernatürliche Filme, als der Ghostbuster-Fan, der ich bin, frage ich mich halt auch immer, wie würde denn diese Geschichte ausgehen, wenn die Ghostbusters dazukämen? Dann wäre das doch alles kein Problem mehr. Und genau das habe ich da halt mit diesem Film. Ich habe eine Folge, die halt quasi, ja, quasi ein Remake von dem Film ist, nur mit den Ghostbusters drin. Und das ist ja klar, dass die dann gut ausgeht, weil es sind die Ghostbusters oder die Extreme Ghostbusters in dem Fall.
Natürlich.
Und über Umwege habe ich halt einen persönlichen Zugang zu der Folge und mag die halt deswegen total, auch wenn ich sie jetzt als Ghostbusters-Geschichte nicht optimal finde. Mhm. Ja. So. Das dämonische Dichtkunst, meine Top 3, oder Top 3, je nachdem, von welcher Seite man sich annähert.
Also für mich war die Folge, wenn du mein 12-, 13-jähriges Ich fragst, würde es dir sagen, geil, eine meiner Lieblingsfolgen. Ich fand das vorher total cool, dieser Horror und dass sie Menschen nehmen und die umgestalten und verstümmeln und so, fand ich total cool. So. Heute würde ich sagen, boah, man hätte vielleicht mehr draus machen können, aber grundsätzlich das Thema, die Dinge zu schreiben und denen eine, oder die dadurch, dass man sie sich vorstellt und daran glaubt, in die Realität zu holen, finde ich auch eine schöne Idee. Hätte ich mir eigentlich auch immer für einen Ghostbusters-Film gewünscht, sowas in der Richtung. Aber naja, ich finde es aber hier tatsächlich visuell nicht so schön. Zum einen ist das ist die Folge von der Animation her nicht eine der schönsten. Im Deutschen finde ich es auch wieder ganz furchtbar übersetzt. Zum einen finde ich schlimm, dass eigentlich nur eine von diesen Figuren, nämlich der mit dem Sägeblatt im Schädel, Craniac heißt. Eduardo kennt ihn ja aus den Büchern, er liest ja die Bücher von J.N. Klein und ist ja Fan davon und deswegen gibt er halt seinen Kollegen auch immer entsprechende Informationen, ne, über diese Viecher. Und dass sie aber im Deutschen alle Craniac heißen oder Craniacs, was ja nicht stimmt. Und das auch überhaupt keinen Sinn macht, dass Kylie dann später sagt, ja, sie gehören zu den, oder die Wesen nennen sich Vevek. So, ja, warte nun, sind das jetzt Craniacs oder Vevek oder schieß mich tot? Ne, und also das ist eine der Folgen, wo ich sagen muss, im Deutschen krankt die so extrem, dass ich sie mir im Deutschen auch gar nicht angucken kann. Im Original viel besser, aber ja. Auch nicht eine der Top-Folgen. Ich finde auch dieses erste Aufeinandertreffen zwischen den Ghostbusters und den Vevek nicht so toll. Das hat alles so ein bisschen so wirklich viel, viel Horrorfilm Flair, so dieses Kämpfen. Der eine hat ja so Bohrmaschinen statt Hände und greift dann Roland, glaube ich, an. Der hält dann so diese Bohrmaschine so weg von sich und das hat alles so ganz viel Horror irgendwie. Auch dieses ich weiß gar nicht mehr, ob der einen Namen hat in der Folge, der Typ, der die Augen in den Händen hat. Bei dem kommt ja aus der Stelle, wo eigentlich der Kopf sitzt, das ist ja wie so ein Geschwulst, kommt dann auf einmal so ein Horrorbaby raus und das ist einfach widerlich, finde ich.
Das stimmt.
Das fand ich auch total unpassend, das mochte ich nie.
Ja, es ist schon starker Tobak und es ist zweifelslos einfach keine gute Ghostbusters-Geschichte. Ich, wie gesagt, über die Umwege bin ich dran gekommen, weil ich das Thema interessant finde und ich mag es eigentlich. Ich glaube, wenn man diese Kreatur ein bisschen anders gestaltet hätte, wäre schon viel gewonnen, oder man kann halt auch, man muss nicht so drauf losgehen irgendwie, man kann das auch so ein bisschen umschiffen, ja. Ich kann ja zum Beispiel auch Menschen verändern, wenn ich die, so wie der Grundle das gemacht hat.
Ja, genau.
Auf die Art und Weise. Also man muss halt gucken, okay, wir haben die und die Grundidee und an sich hat es Potenzial zu einer schönen Geschichte, aber wie ist dann die Umsetzung? Und das ist wirklich zu krass gewesen. Und zu so einem sehr frühen Zeitpunkt in der Serie schon, also da wurde schon direkt am Anfang gesagt, hey, not your Ghostbuster. Also not your real Ghostbuster.
Richtig.
Ja.
So ist es.
Aber wie gesagt, ich mag den Film und das ist halt, übrigens bei dem Film, von dem ich geredet habe, Mächte des Wahnsinns, in einer kleinen Nebenrolle auch zu sehen, Wilhelm von Homburg.
Ach was.
Der großartige Wilhelm von Homburg. Vigo.
Das Geißlein der
Kamera. Ja. Der sich den Kopf wegschießt, als er nicht damit klarkommt, dass auch er nur eine erfundene Figur ist, die es eigentlich gar nicht wirklich gibt.
Ja, das muss scheiße sein.
Ja. Aber alle, die den Film noch nicht kennen, guckt den euch an. Der ist toll. Sehr schön. So, nun bist du wieder dran.
Okay. Meine Nummer 3 ist die Folge Eisiger Hauch im Original Slimer's Sacrifice.
Nordische Mythologie, schön.
Ja, Fenris, der quasi der Vorbote von dem Wesen oder dem Dämon Surt ist. Und also der halt so ein, deswegen heißt die Folge, was lachst du denn so doof?
Ich find's, die Zungenbrecher, die ganzen Viecher, die Redneck, den habe ich schon wieder verdrängt. Unglaublich. Das kann man nicht aussprechen.
Nee, kann man nicht. Aber die machen es trotzdem. Und im Deutschen machen sie es noch viel, viel schlimmer.
Ja.
Grundsätzlich finde ich eigentlich den eigentlichen Plot der Folge finde ich viel schöner. Und das ist ja eigentlich der Subplot zwischen Slimer und Eduardo. Eduardo fühlt sich extrem genervt von Slimer und spürt eine extreme Abneigung gegen ihn, was ja immer mal wieder in der Serie hervorblitzt. Hier in der Folge ist es noch schlimmer. Beschimpft ihn zwischendurch als extrem nutzlos, weil er ihn eben in der Jagd auf Fenris, diesen Hund quasi, der Eis haucht und Menschen einfriert, steht er ihnen so ein bisschen im Weg oder stört sie da so ein bisschen. Er versucht aber zu helfen und Eduardo beschimpft ihn dann halt als Ektospasti und keine Ahnung. Und ich find's auch original schön, Ektospasm.
Ist schöner.
Und Fenris schafft es noch, bevor er in die Falle gezogen wird, die Falle zu vereisen und beschädigt sie stark und sie kommen halt noch in der Feuerwache an und speisen die Falle in der Containment Unit ein, aber im letzten Moment geht die Falle hoch und öffnet den Zugang zu der Containment Unit und ganz viele Geister versuchen zu fliehen und es entsteht ein Riesensog und Slimer opfert sich dann, deswegen eben Slimers Sacrifice und fliegt auf die Wesen zu und stößt sie zurück in die Containment Unit und versiegelt sie damit eben auch wieder. Ja, und somit entsteht also die Situation, dass Fenris sich frei in der Feuerwache bewegt und die Ghostbusters nun versuchen, den zu fangen. Andererseits Roland und Egan unten im Keller versuchen irgendwie Slimer aus der Containment Unit herauszuholen und Eduardo, der halt dann ein schlechtes Gewissen entwickelt, bietet sich dann an, nachdem Egon von Fenris verletzt wird, dass er in die Containment Unit reingeht, um Slimer rauszuholen. Und somit entsteht auch so ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Fenris erschafft einen Vasallen des Wassers, der Erde und der Luft. Und wenn er diese drei Vasallen erschaffen hat aus Menschen, indem er sie vereist, dann ist quasi der Tag des jüngsten Gerichts gekommen und Surt wird freigelassen. So habe ich es jetzt verstanden. Aber der muss ja auch erstmal aus der Containment Unit irgendwie rauskommen. Also den Zusammenhang mit der Prophezeiung, der schließe ich mir noch nicht. Ja, jedenfalls finde ich es dann, diesen Moment in der Containment Unit, wie die Welt dargestellt ist, finde ich toll, weil das so bedrückend ist und so viele Gefahren überall lauern. Und generell finde ich halt das so schön, wie Eduardo dieses doch merkt irgendwie, dass er eine Bindung zu Slime hat, der ihm doch am Herzen liegt und er sich aufopfert für ihn. Und dann entsteht dann auch dieser Moment, wo sich dann offenbart, dass Surt ja genau darauf gewartet hat, dass einer von den Ghostbusters reinkommt und Slimer zu holen, um eben das Portal wieder aufzumachen, damit sie raus können. Und Eduardo kommt dahinter, auch wieder schön, da zeigt sich, dass er auch viel cleverer ist, als er oft sich auch präsentiert in der Serie und auch dargestellt wird und von seinen Kollegen wahrgenommen wird. Und er kommt halt hinter den Plan und zerstört dieses Signalgerät, was eben das Signal gibt, dass die Pforte geöffnet werden kann. Und das zeigt ja auch wieder, dass er bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen, damit eben die Welt nicht untergeht. Fand ich total krass, diesen Moment. Naja, am Schluss schaffen sie es dann doch, indem Kylie Fenris fängt und als das Portal offen ist und Surt versucht, hier herauszukommen, schießt sie Fenris sozusagen in das Portal rein und dann wird es geschlossen. Ja. Simple Lösung wieder am Schluss. Aber ich finde, dass diese Thematik mit Slimer einfach total bewegend und schön.
Süß.
Jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet. Jetzt bist du dran.
Prost.
Danke.
Ja. Also, es freut mich, dass dir die Folge gefällt.
Als würdest du den Leserbrief beantworten.
Ja, ich fand's nicht so gut.
Na toll.
Diese Folge. Das hat damit zu tun, dass ich zum einen ein großer Fan bin von nordischer Mythologie. Und wenn ich von Fenris und seinem Chef höre, dann denke ich halt, das hört. Aber hauptsächlich Fenris, der so ein nordischer Götterwolf eigentlich ist. Dann habe ich ganz andere Bilder im Kopf. Dann erhoffe ich mir davon was. Und im Endeffekt hätten diese Geister halt auch, also diesen nordischen Hintergrund überhaupt nicht gebraucht. Es hätten auch irgendwelche anderen sein können. Irgendein Geisterchef, der da in dem Container festsitzt und ja, sein Lakai versucht, ihn da rauszuholen. Das fand ich schade. Ein bisschen verschwendete Gelegenheit. Und dann diese Geschichte. Ich verstehe das total. Das ist ja auch süß gemacht und so, aber ist nicht ganz meins. Den Slimer, der ist mir zu vermenschlicht. Der ist eher so wie in den späteren Real Ghostbusters Folgen, finde ich. So, weiß ich nicht. Mag ich nicht so. Ist natürlich höchst subjektiv. Dann bin ich auch nie so ein großer Fan, bei den Real Ghostbusters schon nicht gewesen, so ein großer Fan von dieser Welt in dem Container.
Mhm.
Das ist für mich immer so eine, ja, so konservierte Energien, die sind halt quasi, es gab so mal so ein Ghostbusters Manga. Und da gab's eine Diskussion zwischen Egon und seinem ehemaligen Professor und der wollte halt Bescheid wissen, ja, wie ist das denn mit den Geistern und Seelen, die weggesperrt werden? Und Egon sagt, ja, mit denen ist eigentlich gar nichts. Die sind halt einfach, das sind einfach Energien, die konserviert in Stasis quasi gehalten werden und die spüren eigentlich gar nichts. Das kann ich mir irgendwie so eher herleiten. Das andere ist irgendwie so, ja, ich akzeptiere es auch, ich mag es ja auch, es ist ja auch schon immer da gewesen über die Real Ghostbusters und so. Aber es ist nicht ganz meins. Das sind schon zwei Sachen. Und dann das dritte ist halt, der Third ist für mich halt einfach nur so, ja, weiß ich nicht, so ein 0815 Bossgegner, der dann 0815 Sprüche kloppt und das hätte auch irgendwie so ein verstorbener Mafiosi sein können.
Ja. Verstorbener Mafiosi.
Da hättest du nichts ändern müssen in den Dialogen. Das hättest du eins zu eins übernommen nehmen können. Und das, nee, mochte ich nicht so. Tut mir leid. Ist nicht ganz meine Folge, vor allem aber halt auch, weil ich mehr nordische Mythologie erhofft hatte im Sinn von, keine Ahnung, wenn diese diese Gestalten aus der nordischen Mythologie halt in diese New York Jetzt-Zeit kommen, dass vielleicht irgendwie das, weiß ich nicht, dass man da halt einfach mit der Bildsprache ein bisschen mehr gearbeitet hätte, irgendwie, dass da vielleicht, weiß ich nicht, dann irgendwie ein Tempel entstanden wäre oder so, der da irgendwie irgendwas, was von der Ikonografie her in die Richtung gepasst hätte, irgendwie. Das ist schwierig. Ich verstehe das total, ist auch süß, die Szene, wo Slimer dann besessen ist und dann am Ende noch wieder zu sich findet und Eduardo vergibt ihn dann noch und ist süß, aber ja, ist nicht meins. Nicht meins.
Jetzt bin ich ein trauriges Panda-Bärchen.
Oh.
Nee, ist ja Geschmackssache, ne? Aber ja. Weißt du, was in der Folge auch wieder extrem auffällt, wenn man deutsche Synchronfassung und Original vergleicht? Wenn man an Slimer denkt.
Dass Slimer ein Quietschball ist.
Dass Slimer im Original einfach Töne von sich gibt, die keinen Sinn ergeben und er im Deutschen ganz klar spricht und auch einfach Bullshit redet. So. Und ich mir denke, was soll denn das?
Ja. Das ist eigentlich verschwendete Gelegenheit, weil der Slimer-Sprecher ist derselbe wie bei Real Ghostbusters im Deutschen. Das ist Wilfried Herbst, der das aber irgendwie in Extreme Ghostbusters hat das höher und quietschiger angelegt. Und manchmal fängt er halt auch wieder an zu reden und das mag ich nicht. Na. Die Folge komme ich vielleicht auch nochmal im Original
an. Ja, ist viel schöner. Auch die Stimme von Third ist übrigens auch der Hammer. Der ist im Deutschen. Haben sie den auch so böse sprechen lassen und tief? Im Original spricht er ganz sanft. Und das finde ich schön, weil das ein schöner Kontrast ist und auch wieder zeigt, weil er anscheinend die Geister alle für sich einnehmen kann, die da in dieser Containment Unit rumwandeln. Macht das Sinn, dass er einfach so eine sanfte, einnehmende Stimme hat.
Die Stimme von Cert ist Thilo Schmitz, heißt der Mann. Und der spricht jeden Afroamerikaner, jeden bulligen Afroamerikaner in den letzten 10 Jahren.
Genau.
Das ist auch eine Stimme, die ich irre gerne höre und der hat's auch drauf, aber der ist auch wirklich, also den hörst du überall. Es gibt so ein paar Stimmen, die hörst du überall
und
der
gehört auch dazu. Und ich finde ihn als Cert auch halt nicht besonders passend. Gerade wenn man das Original kennt, finde ich, passt die Originalstimme viel besser zu dem Charakter von Cert.
Ja, ich mag halt dieses, das mag sein, also wenn jemand sachte spricht und eher tonlos und finde ich viel bedrohlicher irgendwie, weil das ist so andersweltlich.
Na gut, aber dann wollen wir nicht weiter über die Folge nachdenken, wenn sie dir nicht so gefällt. Was hast du denn auf deiner Liste noch stehen?
Die Folge habe ich bei unserem Extreme Ghostbusters Podcast schon mal erwähnt und zwar, das ist Trollangriff. Yay. Oder im Englischen Rage Against the Machine. Nein, Quatsch. Trollangriff. Trolle suchen New York heim mal wieder. Man kann nicht auf sie schießen, weil dann haben sie so eine Abwehrfunktion und werden mehr. Spalten sich und...
War in Real Ghostbusters nicht so?
Nee, man konnte schon auf sie schießen. Ja, das ist ein anderes Trollvolk
gewesen.
Ich glaube, wenn sie in Gefahrensituationen geraten, dann teilen sie sich schon auf. Schießen kann sie schon drauf. Ich glaube, dann werden im weiteren Verlauf wieder irgendwelche Neutronen ausgetauscht oder Positronen umgekehrt oder irgendwas und dann kriegen sie es hin. Die paranormale Bedrohung ist eigentlich relativ uninteressant, finde ich. Die Trolle fand ich auch bei Real Ghostbusters kreativer und schöner. Und also die interessieren mich hier nicht. Was mich hier eher interessiert, ist die Geschichte um Eduardo. Weil die Feuerwache muss saniert werden, kernsaniert, also da kann sich keiner aufhalten. Und Egon, der da wohnt, der muss zusammen mit Slimer irgendwo anders unterkommen und die nisten sich dann bei Eduardo ein, wo Egon seine Sporen in Eduardos Badewanne züchtet und so. Also das ist schon mal schön, diese Interaktion zwischen den beiden. Und dann natürlich die Tatsache, dass Eduardo bei seinem oder im Haus seines Bruders wohnt, der so ein No-Nonsense-Polizist ist und der überhaupt keine hohe Meinung von den Ghostbusters hat, aus irgendeinem Grund nicht mitbekommen hat, dass sein Bruder einer ist oder dass Egon Spengler einer ist. Aber der ist halt irgendwie da total anti-Ghostbusters-mäßig unterwegs und Eduardo verleugnet sich die ganze Zeit über und Egon ist total irritiert und sagt, ja, warum hacken sie immer auf den Ghostbusters rum? Ihr Bruder und ich sind zum Beispiel und Eduardo fährt ihn dann ins Wort. Und im Laufe des Gesprächs wird, ich glaube, Eduardos Neffe von den Trollen entführt und Eduardo muss ihn dann wieder quasi da raushauen und dann am Ende sagt er so, ich verleugne mich jetzt nicht mehr, ich gehöre dazu und bin ein Ghostbuster und ich stehe dazu, was ich bin. Das ist schön. Es gibt Eduardo mal ein bisschen mehr Hintergrund. Die Message ist simpel, aber ist auch immer wieder schön. Steh dazu, was du bist, was du machst. Und egal, was andere sagen. Mag ich. Da hat noch so ein klassisches, das wäre bei Filmations Ghostbusters oder bei He-Man so gewesen am Ende. Da wären dann noch 30 Sekunden, wo Eduardo dann zu dem Zuschauer gesagt hätte, heute haben wir gelernt, dass du zu dem stehen sollst, was du bist und was dich ausmacht. Blablabla. Ja,
stimmt. Hätte man sich da gut vorstellen können.
Ja. Aber geht auch ohne Holzhammer.
Genau.
Ja. Sehr schön. Man erfährt auch ein bisschen über die Familien. Ja. Das finde ich auch immer schön. Man erfährt ja sonst gar nichts über die Familien. Bei Kylie weiß ich, die hatte mal eine Großmutter, aber sonst keine Ahnung. Ich glaube, Roland erwähnt mal irgendwie, dass er aus einer größeren Familie kommt, ich weiß es nicht mehr. Garrett hängt nur mit so ein paar Arschlöchern zusammen oder hing früher mal, aber da weiß man auch nicht wirklich. Und das sind junge Leute, also das sind Teenager an der Grenze zum jungen Erwachsenensein. Die müssen noch Familien haben. Ein bisschen Hintergrund, yeah.
Yeah. War halt früher in Serien nicht so ein Thema. Aber wir wiederholen uns.
Schade. Ja. Und wie findest du die Folge?
Auch hier stimme ich dir eigentlich in allen Punkten zu. Also die Trolle finde ich auch nicht so toll. Also die eigentliche Bedrohung finde ich ist einfach doof, so, ja, weil ich halt mich stört am meisten daran, dass die Darstellung der Trolle und der Art, wie man sie bekämpft und so, dass das widerspricht halt völlig den Real Ghostbusters. Und das finde ich schade bei einer Serie, die eigentlich eine Fortsetzung dieser Serie ist. Passt das nicht rein und die Trolle sehen doof aus und keine Ahnung. Also das finde ich alles nicht so toll. Aber das eigentlich Schöne an der Folge ist, wie du schon gesagt hast, eben der Background, den man Eduardo hier gegeben hat und dass man ein bisschen mehr über ihn erfährt und dass er eben auch keinen leichten Stand hat in seiner Familie. Eben weil er immer unter Druck steht, weil sein Bruder eben so ein typischer Klischee-Cop ist, ne, der halt, ja, Karriere und so, ne. Und das finde ich halt schön. Also das passt zu ihm. Das erklärt auch, warum er oft so ist, wie er nun mal ist, ne. Dass er eben oft so eine große Klappe hat und immer so eine rotzige Art hat und so, ne, weil er halt immer diesen Druck kriegt von zu Hause.
Ja, das kompensiert dann ja, halt.
Genau. Deswegen, also ich mag die Folge auch gerne und finde halt auch diese Momente schön, dass als Spengler eben bei ihm einzieht. Dieses Wohnen mit Spengler muss auch echt furchtbar sein. Also Entschuldigung, aber es ist echt eine Katastrophe. Den Pilzen in der Badewanne.
Wieso sagst du mir Entschuldigung, wenn du übers Wohnen mit Spengler redest? Das ist doch faszinierend.
Ja, ich meine nur.
Das nehme ich gerne hin. Also diese Entschuldigung nehme ich gerne an.
Lass es so stehen, wie es ist. Ja, auf jeden Fall ansonsten wirklich eine toll geschriebene Folge, bis auf die eigentliche Bedrohung. Aber
die ist ja nur Aufhänger. Ja. Da geht es ja eigentlich nur um Eduardo und sein Verhältnis zu sich selbst und zu den anderen. Dann muss das eigentlich auch gar nicht mehr sein. Das reicht
doch. Das war auch eine Folge. Eigentlich war Eduardo vorher schon so einer meiner Lieblingsfiguren, aber ab der Folge noch mehr, weil er eben wirklich diesen Background bekommen hat und ich das schön fand und nachvollziehbar, auch früher schon als Jugendlicher. Und das, finde ich, gibt einem total viel mit dieser Figur mit.
Auf jeden Fall. Eduardo. Entschuldigung.
Get away from her. Why? She's legal.
She's legal.
Es ist übrigens auch so ein Punkt, ne? Im Original, ich mag seinen Akzent so gerne. Ich finde das so schön. Und im Deutschen spricht er einfach vollkommen normal. Und trotzdem machen sich alle über seinen Akzent lustig im Deutschen, den er nicht hat. Warum?
Aber sie machen sich lustig. Ich kann mich jetzt konkret nicht dran erinnern. Bist du dir sicher?
Konkretes Beispiel. Es gibt in der Folge, jetzt komme ich nicht mehr auf den deutschen Titel, Dry Spell mit diesem Wassergeist. Der Geist aus der Tiefe kam, war das, glaube ich. Da gibt es doch diesen Professor, der so ein...
Jacques Cousteau. Der Cousteau.
Ja, der eben auch einen französischen Akzent hat. Auch im Deutschen. Glaube ich. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, wie der genaue Dialog war.
Stimmt, Eduardo sagt, die lachen sich auch immer über meinen Akzent lustig.
Eben, genau. Also, und
irgendwie sowas,
er macht auch irgendeinen Witz oder spricht irgendwas oder sagt irgendwas und die anderen machen sich über ihn lustig, weil er es angeblich falsch ausspricht. Tut er aber gar nicht im Deutschen. Also es ist so eine Stelle, die macht gar keinen Sinn. Es gibt noch ein paar mehr in der Serie.
Na, okay, das ist natürlich doof irgendwie. Da muss man dann auch reagieren und sagen, an der Stelle muss er irgendwas anderes sagen, wenn er keinen Akzent hat. Ja, naja. Gut. Hast du auch noch eine Folge?
Ja, ich habe ja noch zwei Folgen.
Noch zwei? Noch zwei hat er. Ich habe nur noch eine.
Das könnte daran liegen, dass wir uns immer abwechseln.
Richtig. Dann hau deine raus,
damit wir gleich dann haben. Also Platz 2 ist bei mir Reise in die Zukunft. Im Original Ghost Apocalyptic Future.
Oh. Ja. Das verwundert mich und jeden, der aufmerksam zuhört, ja sehr. Damit hätten wir alle nicht gerechnet. Nein.
Also ich möchte jetzt nicht nochmal den emotionalen Verbindungspunkt nochmal hier aufrollen. Da könnt ihr euch nochmal die Folge 10 für anhören. Da habe ich ja die Geschichte erzählt mit meinem Großvater, die Verbindung dazu. Aber die Folge hat für mich auch ansonsten einfach einen totalen Mehrwert gegenüber den Folgen ansonsten. Weil das Thema zum einen mit dieser Überschneidung der Zeitlinien finde ich toll. Weil das auch was ist, was in Ghostbusters ja eigentlich auch nicht so ein Thema war, glaube ich. In Real Ghostbusters, gab es das da schon mal, dass sich irgendwie die Zeiten überschnitten haben oder so?
Überschnitten? Nee. Also es gab mal eine Zeitreise in einer schlechten, späten Real Ghostbusters-Folge, als sie in die 50er Jahre
ja, okay, gut, aber
gelangen. Aber die darüber muss man nicht debattieren, die ist nix
zu folgen. Das, also ich fand das hier toll und es ist ja nun mal so, dass Kylie gerade in ihr Tagebuch schreibt und plötzlich verändert sich die Feuerwache und plötzlich sieht sie sich irgendwie einer kaputten Feuerwache drinstehend wieder und ihr steht plötzlich ein fremder Mensch gegenüber, der auch völlig verwirrt ist und der dann eben diese intakte Feuerwache sieht und deswegen irritiert ist. Ja, und sie tauschen quasi ihre Plätze in diesen Zeitlinien und in der Gegenwart ist jetzt also dieser Typ, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Ich habe die Folge gestern wieder gesehen, darf ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich den Namen nicht mehr parat habe. Egal.
Kyle Reese,
genau. Ja, genau. Der wird sein, Timo. Danke. Ja, und Kylie ist jetzt nochmal in der Zukunft gefangen, in der ein Krieg zwischen der Menschheit und den Geistern entbrannt ist und die Geister eigentlich ja die Herrschaft an sich gerissen haben. Man sieht das auch daran, dass alles so endzeitmäßig total zerstört heruntergekommen ist und die Menschen versklavt werden. Es gibt aber eine Truppe in der Zukunft, die Ghostbusters verehrt und sich eben in dieser alten zerstörten Feuerwache eingenistet hat und aus Aufzeichnung von Kylie eben versucht, Equipment nachzubauen und sie erfährt dann, dass es eben diesen großen Geisterkrieg gab und dass die Extreme Ghostbusters in die Geschichte eingegangen sind, ja, dass sie eben die großen Helden sind und es Aufzeichnungen über sie gibt und sie berühmt sind und bis auf einen.
Bis auf Garrett, den Namen
Garrett. Der steht nämlich nicht in den Geschichtsbüchern. Das ist total faszinierend. Der junge Mann, der jetzt also den Platz mit Kylie getauscht hat, der kennt sie natürlich alle wieder und sagt, boah, Eduardo, der große Held im Geisterkrieg. Und er sagt, boah, cool. Und dann, das ist doch Dr. Roland Jackson. Und er sagt, ich werde mal Doktor. Und das ist, und er sagt, Garrett Miller. Ja, irgendwas musst du auch über mich wissen. Nö, tut mir leid. So. Keine Ahnung. Naja. Und es gibt dann eben diesen Geisteranführer Tempus, den ich übrigens visuell richtig toll finde. Den finde ich klasse designt. Und auch eine schöne Idee, dass es eben so einen Anführer gibt. Und es gibt dann eben zwei Tempusse in diesen Zeitlinien. Und die versuchen eben diesen Krieg herbeizuführen in dieser Zeit. Weil das eben dieser Fixpunkt ist, wo dieser Geisterkrieg losging. Naja, und so passiert es eben, dass Kylie den jungen Leuten in der Zukunft hilft, Equipment zu bauen und irgendwie zu überleben. Und die Jungs in der Gegenwart versuchen, Kylie zurückzuholen und ihr zu helfen, indem sie die clevere Idee haben mit der Zeitkapsel. Indem sie nämlich ein Proton-Pack in eine Box einschließen und die im Central Park vergraben. Was dann so ein bisschen schief geht, weil Tempus ihnen auf die Schliche kommt und dieses Proton-Pack zerstört. Und Garrett nutzt die Gelegenheit, um sich in die Geschichtsbücher einzuschreiben. Nimmt sein Proton-Pack und wickelt es in einen Müllbeutel ein. Und was dann von Kylie gefunden wird im jetzigen Zeitpunkt, weil in ihrem Tagebuch eine Notiz steht, die die Ghostbusters in der Gegenwart reingeschrieben haben, ne, dass sie am Central Park nachschauen soll und graben soll und dann findet sie das Protonenpack und naja, am Schluss schaffen sie es, dass sie sich diese Zeitlinien wieder überschneiden und sie fangen Tempus in der Gegenwart ein, was eben diesen Geisterkrieg verhindert und den Lauf der Geschichte verändert.
Ja. Ja, schön. Das ist wahrscheinlich auch die Folge, die so am nächsten noch an diese ursprüngliche Idee von Aykroyd kam. Auf verschiedenen Zeitebenen und mit viel mehr Science-Fiction-Elementen
drin. Ja, genau.
Und
so.
Ja, das ist mal was ganz anderes. Ich bin eigentlich kein großer Fan von Zeitreisegeschichten in Ghostbusters, aber die haben sie schön hinbekommen. Ja. Auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr schön. Und viele, viele kleine Momente, die irgendwie erinnerungswürdig sind.
Definitiv, ja.
Gerade das mit Garrett, sehr lustig, dass das so ein bisschen auflockernderweise ist. Dann. Und ich kann mich auch noch ein lustiges Selbstgespräch von Tempus erinnern, der irgendwie ist ein bisschen... Hey, weißt du nicht, was heute für ein Tag ist? Guck doch mal.
Ja, stimmt. Ja.
Ist irgendwie... Ja. Ich mag ja sowieso so Endzeitfilme. Ich finde das total toll. Und das ist ja visuell, ist es ja auch ganz stark in die Richtung. Ja. Das ist sehr schön. Ja, sehr coole Folge auf jeden Fall. Auch eine Folge, wo ich mir gut hätte vorstellen können, dass die halt ein bisschen ausgeweitet wird auf zwei Folgen vielleicht. Damit man nicht so durchhetzen muss und vielleicht, damit man vielleicht ein bisschen schwelgen kann, mehr und mehr sehen kann von der Welt, wie die dann geworden ist und ja.
Und ein kleiner Fun-Fact meinerseits. Die Folge hatte mich damals dazu inspiriert, dass ich mir eine eigene Ghostbusters-Serie ausgedacht habe, die natürlich nie zustande kam, klar. Die übrigens witzigerweise, und das ist kein Scherz, Ghostbusters 2020 hieß, in der für mich früher fernen Zukunft spielte und eben in so einem Endzeit-Szenario angesetzt war. Wo man eben in der alten verfallenen Feuerwache alte Aufzeichnungen von den Ghostbusters gefunden hat und junge Wissenschaftler sich dann zusammenfinden, die eben an das Paranormale glauben und naja. Kleiner Fun Fact nebenbei.
Das ist interessant. Und die deine alten Aufzeichnungen hat jemand gefunden, macht jetzt einen Film draus. Ja,
schön wär's. Nee, die sind irgendwann in meinem alten Kinderzimmer verschollen gegangen und die habe ich leider nie wiedergefunden. Ich hatte auch so ein paar Konzeptzeichnungen gemacht, so mit meinen begrenzten Zeichenfähigkeiten. War ganz witzig.
Ich glaube, es gab auch mal Fanfiction in die Richtung. So. Ich erinnere mich ganz schwammig dran, dass mal sowas, ich weiß nicht, ob das auch Ghostbusters 2020 hieß, aber das spielte irgendwie in einer unfassbar weit entfernten Zukunft. Und das war, als ich das Internet neu hatte. Ende der 90er Jahre und das ist jetzt sind wir 20 Jahre drauf und das hat war auch mit solchen Ideen gespielt. Ich finde das lustig, wenn solche Gedankengänge Realität werden. Aber schön, wenn du deine alten Aufzeichnungen mal findest, zeig mir.
Ja, kann ich machen. Aber es gab tatsächlich auch mal konkrete Pläne für so eine Zukunftsserie. Da gab es auch mal, glaube ich, ein Konzeptbild. Warte mal, ich google das mal gerade. Ich glaube, da hieß es aber Ghostbusters 2120 oder so. Da gab es dann auch so ein Konzeptbild mit so einem fliegenden Ecto 1.
Das war aber Fanmade. Ach,
das war Fanmade?
Das ist das, was ich meine. Das, ja, das
ich dachte mal, dass das, ich dachte, da gab es auch mal eine Webseite zu und das, ich dachte mal, dass das offiziell.
Ja, ja, aber alles Fanmade. Okay. Das ist genau das, was ich meine.
Na gut, ich bin dumm, Entschuldigung.
Ja, ja. Nee, nicht dumm, es ist ewig her.
Doch, es ist so.
Und. Ja, nee, das ist ein ganz großes, ambitioniertes Fanprojekt gewesen, aber irgendwie, wie das mit so vielen Fanprojekten ist, irgendwann merken die Leute, oh, das kostet ja doch Zeit.
Das kostet ja doch Zeit. Das
ja, ist das. Das ist das, ja.
Timo, nun deine gut. Nummer 1.
Danny, meine Nummer 1, ist nicht meine Nummer 1, sondern... Also das ist ausgesprochenerweise nicht meine Nummer. Aber egal. Die alten Herren greifen ein, Teil 1. Ah,
ich hab's geahnt.
Und zwar, ja, ich hab dir
das. Aber ich hab's auch schon vorher geahnt, mein Lieber.
Ja. Ausgesprochenerweise nur Teil 1. Weil den zweiten finde ich schlecht.
Okay.
Ja. Teil 1 natürlich, klar, naheliegend. Die Original-Ghostbusters kommen alle zurück. Dann gibt es auch diesen Ehrfurchtsmoment, oh, the original Ghostbusters, the real Ghostbusters, yeah, they look real, real old. Sehr schön. Und das hat auch so viel geliefert, was man sich so ewig wieder herbeigesehnt hat, nämlich, dass die alten Figuren zurückkommen, jetzt nicht nur im Rahmen der Serie, sondern generell in irgendeiner Form. Damals als Extreme Ghostbusters rauskam, da war ja schon die Ghostbusters 3 Küche ordentlich am Kochen, brodeln. Und solche Ideen haben wir uns alle schon herbeigesehnt damals. Und dann, das war halt das erste Mal, dass es in irgendeiner Form so stattfand, dass die Alten zurückkamen. Im Original auch sehr schön, dass die Sprecher alle ihre Rollen wieder aufgenommen hatten aus Real Ghostbusters. Bei uns leider gar nicht so schlecht, aber anders, andere Sprecher halt. Ich komme damit klar. Ich weiß nicht, hast du die deutschen Versionen der Stimmen?
Habe ich, ja.
Im Kopf. Ja, das ist natürlich direkt ein ganz großer Pluspunkt als alter Fan. Und ja, ich fand auch die Bedrohung ganz, ganz witzig dann mit diesen Geistern, die man nicht einfangen kann, weil sie sonst doppelt zurückkommen. Und es gibt schöne, lustige Szenen zwischendrin. Ich habe es in dem letzten Podcast schon gesagt, das ist so mein Lieblingssatz, wenn Peter dann mit den anderen kommt und sagt, so Kinder, ihr holt euch jetzt erstmal ein Eis und wir zeigen euch, wie das geht. Ist ein bisschen großspurig und arschig, aber es sind halt die Real Ghostbusters. Und dann schmeißen sie nach getaner Arbeit alle ihre Strahler in die Luft und fangen die hinten mit den Packs wieder auf.
So eine blöde Szene.
So im Quartett. Und die Extreme Ghostbusters, boah, diese Fossilien sind besser als wir. Fossilien. Das ist schön. Das ist ein bisschen Genugtuung für mich als Fan der Alten gewesen, die jetzt nicht sofort an diese neuen anknüpfen konnten. Das mochte ich sehr. Beim zweiten Teil war es leider so, da waren die halt dann schon da, also dieser Moment war vorübergegangen und die neue Bedrohung irgendwie war für mich irgendwie so 0815, das ist einfach eine große Wolke, die alles frisst. Ja, ohne Persönlichkeit, weiß ich nicht. Wäre vielleicht schöner gewesen, wenn ein alter großer Gegner aus Real Ghostbusters wiedergekommen wäre.
Ja, hätte man sich auch vorstellen.
Um das den ersten Teil nochmal zu steigern. Aber ja, ist halt. Ja. Viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es ist halt dieser Fanservice. Und dann war ja leider die Serie, das war ja auch ziemlich am Ende, da war die Serie auch leider zu Ende. Also zu mehr gemeinsamen Auftritten konnte es dann nicht mehr kommen.
Stimmt. Ich finde den zweiten Teil besser.
Ich mag die Designs von den. Echt? Ja. Tatsächlich.
Und du magst die Designs von den?
Ich mag die Designs von den gealterten Ghostbusters, die sich an den Real Ghostbusters orientieren, hatte ich auch damals schon gesagt bei unserer ersten Extreme-Runde.
Ja, finde ich auch.
Die gefallen mir alle besser als Egon.
mit seinen langen Haaren, das finde ich auch so.
Ja. Na gut. So, du magst den zweiten lieber.
Ich finde es im ersten Teil ein bisschen schade, dass die alten Herren leider so ein bisschen arrogant auf mich wirken manchmal. Und dieser Zwist zwischen den Generationen finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil ich habe immer das Gefühl, dass das Extreme-Team hier so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird. Und das finde ich halt schade, gerade bei der Serie, wo die eigentlich im Vordergrund stehen. Ich mag es im zweiten Teil lieber, weil sie da wirklich auf Augenhöhe sind und ein Team sind, alle zusammen. Und ich mag auch, da muss ich dir widersprechen, ich finde die Bedrohung ganz, ganz cool. Ich mag das, diesen gruseligen Nebel, der alles verschlingt und verschwinden lässt. Das ist halt nichts Neues, aber ich finde, das passt und das ist irgendwie schön. Und natürlich wäre irgendein Gegner aus The Real Ghostbusters ein schönes Wiedersehen gewesen, aber eigentlich finde ich es gut, dass man hier was Neutrales gewählt hat und eben so diesen nicht greifbaren Nebel. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also ich mochte den zweiten Teil tatsächlich immer lieber.
Okay. Naja, aber guck mal, da kannst du zum Beispiel sagen, in dem ersten Teil, das ist ja dieses typische Crossover-Ding, was ich vorhin auch im Vorgespräch gesagt habe. Da sind zwei Teams, die aufeinandertreffen und zunächst reiben sie sich aneinander und dann müssen sie halt lernen, miteinander klarzukommen. Das ist dieses typische Ding. Und im zweiten Teil arbeiten sie dann gut zusammen. Das ist was ich mir für das Extreme Ghostbusters Team, für dieses Quartett, für die gesamte Serie gewünscht hätte. Immerhin haben die 8 Leute es gelernt, dann irgendwie miteinander klarzukommen. Das ist, nee, aber ja, klar ist es, sind die arrogant und treten so auf, aber sie sind sich halt auch darüber bewusst, wer sie sind. Und man selbst als alter Fan der sich ja eigentlich eine Rückkehr erhofft hatte, der, du bist halt auf deren Seite. Und das, ich habe mich halt auch so ein bisschen erwischt, so, die gesagt haben, das ist ja, was ich, der Spruch, Gott, ich verhaspel mich total.
Ich das mache ich jedes Mal im Podcast, also ich bitte dich.
Dieser Spruch, ihr holt euch jetzt erstmal ein Eis und wir zeigen euch, wie das geht. Das ist ja Arroganz in Reinkultur. Aber ich finde es halt einfach lustig, weil das ist das, was Peter sagen würde. Und die Alten müssen ja auch erstmal sehen, dass die Kinder was drauf haben. Und für die sind es ja wirklich Kinder. Ich meine, die sind ja auch viel jünger als die Original-Ghostbusters waren, als die angefangen haben damals. Ja. Also wenn ich dann irgendwie dazukomme, noch nicht gesehen habe, was die auch leisten können, dann denke ich mir natürlich, was wollen die Kleinen denn? Siehst du, da rächt sich, dass die Kinder das Ecto 1 benutzen dürfen.
Ja, ja.
Ja. Ja, und damit wäre ich durch mit meinen Folgen.
Jawohl.
Jetzt haben wir noch eine. Jetzt haben wir
noch eine, genau. Und du wirst nicht überrascht sein. Du weißt es zu meinen und du hast es ja wahrscheinlich auch schon vorher gedacht.
Ich habe mir gar nichts gedacht. Ich war ganz...
Du denkst nicht, ich weiß.
Ganz...
Entschuldigung, der war fies. Meine Nummer 1 ist die Folge Horror pur, im Original Fear Itself. In der Folge geht es grundsätzlich darum, dass ein neuer Nachtclub... aufmachen soll in New York und bei den Sanierungsarbeiten oder Renovierungsarbeiten in dem Gebäude wird ein Eingang zu einem Keller gefunden und dieser Nachtclubbesitzer geht eben in diesen Keller rein und guckt, was das ist und plötzlich verschwindet der Boden unter seinen Füßen und er fällt eben fast in diesen Abgrund und die Ghostbusters untersuchen dann diesen Keller und relativ bald stellt sich dann heraus, dass man in diesem Keller mit seinen Ängsten konfrontiert wird. Und die werden von einem Wesen hervorgerufen, das eben in diesem Keller lebt und sich dadurch verteidigt. Und die Ghostbusters müssen halt lernen, eben mit ihren Ängsten irgendwie zurechtzukommen. Das schaffen sie dann, indem sie eben die Ängste des Kollegen bekämpfen quasi. Finde ich eine sehr schöne Lösung. Und ich finde es auch toll visualisiert, die Ängste der Ghostbusters. Bei Kylie, die Maden, find ich super, wo sie in diesem Madenraum ist und alles auf einmal voller Maden ist und die sich dann zu einer Riesenmade zusammensetzen. Eduardo, der Angst vor dem Tod hat, sieht sich selber als Zombie sozusagen. Und bei Roland, gut, da finde ich es nicht so kreativ, er hat ja halt nur Angst, dass sein Equipment versagen könnte und sein Equipment wird auf einmal zu einem Wesen, das ihn angreift. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Naja, aber ich finde es halt schön, dass sie den Geist auch am Schluss, als sie ihn dann gefunden haben, nicht einfangen, sondern man sieht halt, dass der Geist Angst vor ihnen hat und er greift sie auch nicht an. Und sie beschließen dann, dass sie dieses Wesen ruhen lassen oder eben in diesem Keller leben lassen und vernageln das Ding wieder und gehen dann weg, ohne das Wesen gefangen zu haben. Das finde ich total schön, dass sie die Bedrohung da oder Bedrohung in Anführungszeichen eben nicht bekämpfen, sondern beschließen, okay, es tut ja eigentlich keinem was, es verteidigt ja nur seinen Lebensraum.
So ein kleines Insektenartiges.
Ja, es sieht ein bisschen merkwürdig aus. Männchen. Aber ich finde das am Schluss so berührend, als sie mit den Taschenlampen leuchten und dann in so einem Keller, in so einem ganz schmalen Kellergang sehen sie dann dieses Viech und das hält sich dann so den Kopf und dreht sich weg, weil es da total verängstigt ist und zittert. Und das fand ich total berührend irgendwie.
Ja, das stimmt. Ist ein schönes Ende. Ja. Ja. Nein, ich bin dein Geist, ich bin tot.
Ja, im Original sagt er, I am you, I'm dead. Nicht, ich bin dein Geist.
Ich finde es witzig, dass Eduardo Angst vor dem Tod, oder dass das seine Angst ist. Das ist ja auch sein Spruch immer, ist er tot.
Ja, aber merkst, das kommt halt irgendwo her bei ihm und er kompensiert das halt irgendwie, ne?
Das sind aber Sachen, die erschließen sich erst im Lauf der Zeit. Also das ist mir jetzt gerade eben aufgefallen, als du das erzählt hast. Da hab ich gedacht, Moment mal, das ist ja sein Spruch eigentlich. Das ist mir nie aufgefallen. Ich habe das schon tausendmal gesehen. Lustig.
Ja, ich finde das toll. Ich finde, Entschuldigung, da war es wieder.
Nee, also bei Roland ist es halt am langweiligsten da, von wegen, also irgendwie, Roland ist irgendwie kein richtiger Charakter. Der hat immer nur Angst, dass seine Ausrüstung nicht funktioniert. Was ist das denn für eine Angst?
Ja, freue ich mich auch. Bescheuert.
Es gibt ja eine andere Folge, wo er fast durchdreht, weil die ganze Technik versagt.
Ja, da greift man das wieder auf. Ja.
Das mit diesem Moby Dick Geist und diesem Jäger, der da hinterher ist. Und ich glaube, dann versagt die Technik immer, wenn die in der Nähe sind. Und Roland dreht durch. Ja gut, dann ist es wenigstens konstant. Kylie, ja. Habe ich mich immer gefragt, ist Kylie eine Figur, wo es richtig passt, dass die Angst vor Maden hat und so vor sowas?
Also ich
finde es okay, aber...
Ich finde schon, weil wenn sie schon keine Angst vor Geistern hat oder solchen Bedrohungen, dann finde ich es eigentlich total passend, dass sie vor so, ich sag mal, relativ normalen Dingen Angst hat, also vor lebenden Wesen, die halt irgendwie eklig sind oder so. Ich finde, das passt schon irgendwie zu ihr.
Ich finde, so einen weiten Weg von so schleimigen Geistern bis zu einer Made ist gar nicht, aber naja, gut. Ist es auch die, was ich, wenn das stimmt, viel größere Probleme mit hätte, ist es die Folge, das ist nicht die Folge, wo sie dieses Bild von Kylie finden, oder? Die Cheerleader des Jahres war. Das war eine andere Folge, okay. Das fand ich immer ein bisschen fragwürdig, aber.
Zumal sie ja exakt genauso geschminkt ist, wie sie es ja jetzt auch ist, quasi.
Ja, es passt halt einfach nicht zu, sie ist ja nicht so ein oberflächliches Girlie, das da mal so einen Trend mitmacht. So ein Gothic-Trend und die ist einfach nicht eine Figur, die auch vor ein paar Jahren da irgendwie als Cheerleader unterwegs gewesen wäre. Das macht keinen Sinn. Naja, gut, aber das gehört ja dann auch gar nicht in die Folge rein. Sehr schöne Folge. Sehr schön, am Anfang wäre mir auch die Muffe gegangen, als der Boden da verschwindet. Das konnte ich gut nachvollziehen. Das ist auch eine meiner Ängste. Ich mag das nicht so hoch. Ab der dritten Sprosse wird es dann schlimm.
Du hast auch Höhenangst, das ist ja interessant. Ich auch.
Ja, das ist nicht so meins. sehr schön. Und da ist ja auch mein erstes Bild her, das ich jemals gesehen habe aus der Serie. Wo alle ihre Strahlen da so recken. Sehr schön.
Soll ich dir halt immer verraten, was mir passiert wäre, wenn ich in diesen Keller gegangen wäre?
Ja.
Dann wäre es ein riesengroßer Raum geworden, voll mit Leuten.
Okay.
Weil ich eine Agoraphobie habe.
Eine Agoraphobie? Ja,
das ist eben die Angst vor Räumen. Also eigentlich Platzangst. Denn viele verwechseln das ja und sagen, Platzangst ist ja die Angst vor kleinen, engen Räumen. Das ist aber nicht so.
Also wie Garrett.
Genau, der hat ja Klaustrophobie und Agoraphobie ist eben das Gegenteil, dass man Angst vor großen und belebten Plätzen hat.
Ja. Okay. Faszinierend. Also das, ich glaube, das wäre mir ordentlich im Weg.
Ja, ist auch, also es hat sich inzwischen gebessert, muss ich sagen, aber es gab mal Zeiten, da war das echt eine Qual, gerade so mit Konzerten und so, es ist nicht leicht für mich. So in kleinen Clubs geht das, aber wenn das so Stadionsachen sind, das ist schon echt, also.
Ja, aber Konzerte sind auch ein Extrem, also das ist wirklich, also da, das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, also ich fand das auch immer nicht angenehm, wenn ich mal auf einem Konzert war. Manchmal hat es sich gelohnt bei den Ärzten oder so.
Hey, ja.
Ja. Ja, ach Gott. Bei mir weiß ich gar nicht, was sich da. Also, ich habe da einige Ängste. Höhenangst, also, du kannst mich mit Höhen jagen, mit Hunden, mit Spinnen. Spinnen, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja. Also es ist ja wirklich so, dass jedes Lebewesen auf der Welt seinen wichtigen Teil im großen Ganzen einnimmt. Und es wird ja auch immer von Spinnen behauptet. Ich glaube allerdings, dass Spinnen nicht wirklich in unser Ökosystem gehören. Das sind irgendwelche, da ist mal ein Asteroid runtergekommen und das sind irgendwelche außerirdischen Lebensformen, die sich dann hier eingesiedelt haben. Ach, das kann ja nicht anders sein. Guck dir mal an. Pfui, Teufel. Nee.
Spinnen sind nützlich.
Ja, ach. Ja, ja. Da sollen sie aber bitte woanders nützlich okay. sein. Das finde ich immer das Allergeilste, dass, wenn gesagt wird, ja, wenn Sie eine Spinne in der Wohnung sehen, lassen Sie die in der Wohnung, die frisst andere Insekten. Ja, ich habe lieber alle anderen Insekten in der Wohnung als die Spinne.
Ich gebe es zu, ich lasse die Spinnen. Ja.
Ja? Ernsthaft? Das ging überhaupt nicht. Könnte ich kein Auge zumachen. Wäre völlig unmöglich. Das kann ich nicht. Nee.
Also falls du mal irgendwann zu uns kommen magst, dann würde ich dir zuliebe die Spinnen natürlich alle entfernen.
Das ist sehr nett. Nee, ich habe dann immer noch Angst, dass ich leg mich abends schlafen, dann krabbelt die mir irgendwie in den Mund oder über mein Gesicht.
Das macht keine Spinne der Welt. Die haben viel zu viel Angst vor dir als Mensch.
Das wird immer gesagt, aber das stimmt Timo. Nicht. Meine Mutter hat das erlebt. Die ist wach geworden und eine sehr große Spinne saß auf ihrer Wange.
Ernsthaft?
Ja.
Okay, ja. Die war aber dann sehr mutig, die Spinne.
Ja gut, ich meine, welche Angst sollte eine sehr große Spinne auch vor einem Menschen haben? Die kann es ja fressen. Das?
Nee, jetzt wird es aber hier nicht. Ein bisschen abwegig, du.
Ja. Ja. Gut.
Da sind wir durch, ne?
Da sind wir durch, ja. Ja, es war mir mal wieder eine Freude.
Dieser abrupte Schluss, ja.
Gut. Ja, wie bei Extreme Ghostbusters.
Aha.
Jetzt weiß er nicht, was er sagen soll.
Nee, ich gehe nicht auf solche Schwachheiten ein, du.
So Schwachheiten? Da, unglaublich. Ja, Schwachheiten. Benennt er Wahrheiten als Schwachheiten.
Wahrheit. Nach Gott, sein Fake News die Wahrheit hier. Komm, geh weg.
Ja. Aber gut, wir haben es geschafft. In 3 Stunden. Wir schaffen, also so ein Podcast so einer Stunde irgendwie lang, das schaffen wir nicht, oder? Nee. Egal welches Thema es ist.
Wenn wir reden, dann reden wir.
Das ist. Wenn wir reden, dann reden wir, ja. Das ist wirklich so. Gut, ihr Leute, es war uns eine Freude, wieder mit euch einen halben Tag zu verbringen.
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen dafür, dass ich meinem Kollegen hier so oft ins Wort gefallen bin. Es tut mir sehr leid. Das ist sonst nicht meine Art, glaube ich.
Es ist ja kein ins Wort fallen, wenn 2 Leute zum gleichen Zeitpunkt anfangen zu sprechen. Da fallen wir uns ja entweder gegenseitig ins Wort oder beide nicht. Oder das
kann
so.
Sein, weiß ich nicht.
Das ist alles in Ordnung.
Okay, dann bin ich froh. Ich packe jetzt meinen Funko Pop Slimer aus.
Mach das. Ich habe mal alle meine Funko Pops noch eingepackt.
Dieses Figuren eingepackt lassen, wirklich. Das ist eine Schande.
Ich finde, bei Funko Pop geht das.
Warum?
Die sehen genauso schön aus, eingepackt. Aber dann verstauben sie nicht.
Na gut.
Oh, also, so kleine Mini-Vitrine.
Das ist übrigens schön, wenn wir uns zum Schluss immer jetzt sind wir fertig und tschüss und so, ne, verabschieden. Was sollen denn die Leute denken, weißt du?
Die Leute sind ja frisch, die teilen sich das ja ein. Mhm. Das sind 27 Autofahrten hin zur Arbeit und zurück für die Leute eben gewesen. Ja, aber ich würde sagen, wir entlassen die jetzt auch. Es ist alles gesagt, was gesagt werden musste. Und das nächste Mal, wenn wir uns sprechen, werden wir mit Sicherheit News zu den Filmen zu besprechen haben. Vielleicht sogar die ersten Bilder.
Schauen wir mal.
Vom Set. Ich bin sehr gespannt.
Na gut.
Ja.
Dann
na gut.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
Ich danke dir.
Ja, bitte.
Und wir verabschieden uns bei 3. 3!
Tschüss!
Tschüss!
Nee, nochmal, das können wir besser.
Okay.
3, 2, 1. Tschüss!
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 Tschüss.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.